Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Schön.
Sehr gut.
Sehr gut. Muss auch ein bisschen an den Höhen arbeiten.
Ja, ja.
Da muss er aus dir herauskommen.
Ja,
ja. Das ist etwas.
Alleine, dass ich von der Kamera singe, ist schon fast ein Wunder. Also, das mache ich sonst nur unter der Dusche. Und ich glaube, viele Zuschauer denken sich gerade auch, was auch besser ist.
Ja. Ich finde das gut.
Ich auch.
Dass man sich so etwas traut, zeigt ja auch, dass einem an der Sache wirklich gelegen ist.
Ich habe einfach nur keine Scham mehr.
Ja, das ist wirklich das Allerbeste. Ich meine, Scham haben unsere Politiker ja auch nicht mehr und dem muss man ja etwas entgegenhalten. Ja,
ja.
Herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett. Wieder mit Kollege Koll und Martin Montaski. Ich habe ja auch so den Eindruck, der Herr Lichtschlag nimmt das alles hier nicht so ernst, ne?
Ich weiß es nicht.
Schon die zweite Folge, die er hier nicht erscheint. Nee, er hat natürlich zu tun.
Er glaubt wahrscheinlich, dass wir die besseren Tratstanten sind.
Meinst du?
Möglich.
Möglicherweise, ich weiß es nicht. Also ich merke da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also natürlich merkt man Unterschiede, ne, so im Reden und so weiter, aber an und für sich läuft das ja sehr gut. Ich meine, du bist ja auch geübt, ne? Ich meine, du bist ja auch du und das jung, brutal, marktradikal.
Ja, stimmt, ja.
Ihr toppt uns da ja um Welten.
Das sind was die 2 bis 5 Stunden Tratsch die Woche.
Ja. Ja, also gut, da kann man dann von ausgehen, dass du auch diese paar Minuten hier, 1,5 Stunden hier locker wegsteckst und auch hier und da was zu sagen hast. Ja, meine Damen und Herren, wir haben wieder jede Menge Zuschriften bekommen von Ihnen. Hier zum Beispiel vom lieben Dirk. Ich wollte den Brief auch nochmal vorlesen.
Muss ich dann nachher das Logo auf der Rückseite rausschneiden?
Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß nicht.
Ich mache es einfach.
Man erkennt es. Also ich denke, wir haben hier, wie gesagt, nicht nur Zuschriften bekommen, sondern auch wieder Geschenke. Mhm. Geschenke, die zum Ausdruck bringen, dass wir hier gewertschätzt werden. Hallo André, hallo Martin, hallo Sascha. Vorab, ich nehme mir jetzt einfach mal heraus, euch zu duzen. Kein Problem, wir sind ja seit Ewigkeiten bei Facebook miteinander befreundet. Denn seit der ersten Folge Dachtheken-Duett vergeht keine Arbeitswoche, an denen ihr zu meinem Arbeitswochenalltag dazugehört. Selbstverständlich war ich auch schon vor dem Dachtheken-Duett als Libertärer mit dem EF-Magazin vertraut. Ich dachte, als Dankeschön für die informativen und lustigen Stunden, die ihr mich aus meinem Alltag im grünen Baden-Württemberg und nach grünem und noch grünerem Göppingen rausholt, schicke ich euch ein paar meiner selbst entworfenen Karacho-Buttons. Die sieht man hier. Ich würde sagen, Einblendung jetzt, dann kommt.
Was ist das denn? Alarm? Es ist doch der Weltkrieg ausgebrochen. Probealarm.
Ich habe nichts bekommen.
Lol, live in der Sendung.
Ja, ich bin tot, er hat überlebt. Ja, sehen Sie mal. Das war jetzt nicht geskriptet und noch nicht eingeplant.
Nö.
Hatten die irgendwas angekündigt?
Nö, keine Ahnung. Habe ich auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gekriegt. Soll ich mal gucken, worum es geht? Ist das jetzt der Atomschlag von Putin hier oder
was? Oh, ich höre Sirenen.
Oh ja.
Wow. Ja, Sie sind live dabei. Der Krieg, der Russe ist da.
Wir machen die Sendung trotzdem.
Jetzt geht's rund, meine Damen und Herren. Mal schauen, was passiert. Also ich bin überrascht. Ich wurde nicht informiert. Ja. Mich will man offenbar nicht überleben lassen. Ja, wie dem auch sei. Ja, gut. Fahren wir fort. Ach ja, genau. Hatte ich gesagt, Einblendung jetzt. Ja, komm.
Genau.
Nach dem Alarm jetzt. Einblendung jetzt. Ich weiß nicht, ob diese Buttons, selbst entworfenen Karacho-Buttons zu, die ich als Kind der 80er Jahre nun wieder an meiner Jacke trage, selbstverständlich, um mich zum Libertarismus zu bekennen und natürlich auch zum Triggern von Linken und Grünen. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich ganz herausragend. Also ich trage diesen Button jetzt mit Stolz und ich werde mir den jetzt auch, glaube ich, regelmäßig anheften. Mhm. Ja, Dirk, wenn du, ich weiß, meinst du sowas, ich weiß jetzt gar nicht, kann man das irgendwie verkaufen? Schreib uns vielleicht nochmal, wie das aussieht. Kann man die irgendwo beziehen, diese supergeilen Karacho-Buttons? Vielleicht möchte ja der ein oder andere Zuschauer auch einen solch schönen Button erwerben oder bekommen. Ja, schauen wir mal. Ja, ansonsten, es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber wir haben Lebkuchen bekommen.
Sehr guten Lebkuchen.
Oh,
jetzt gibt dein Handy, ja?
Probewarnung in Nordrhein-Westfalen. Für Nordrhein-Westfalen, es besteht keine Gefahr. Weitere Infos auf, herausgegeben von Lagezentrum der Landesregierung NRW. Ja, ist ja gut. Okay, weg damit. Also ich finde, ganz ehrlich, ich finde das absolut total übergriffig. Ja,
ja, ist wie das der, auch. Die stören gerade unsere Sendung hier.
Aber wirklich so sowas von, ja, was geht diese Leute mein Handy an? Ja. Warum schicken die mir sowas? Warum manipulieren die das? Ja, ich meine, ich hab nirgendwo meine Einwilligung gegeben, dass die in dieser Form Zugriff auf mein Handy haben, auf mein Smartphone haben dürfen. Und
diese Probealarme, die sind doch praktisch sehr neu, oder nicht? Ich meine, also,
ja.
Wie lange habe ich jetzt ein Handy? Wie lange habe ich nie einen Probealarm gekriegt?
Ich
habe ja sogar bei letztes Jahr, als ich noch mein altes Handy hatte,
ja.
Das war ja auch ein Samsung,
ja.
Habe ich auch keine Probealarme gekriegt.
Ich glaube, die ersten habe ich auch verpasst. Also ich hatte damals noch ein etwas älteres, aber wie gesagt, das ist ja echt das ist eine absolute Frechheit, aber zeigt natürlich auch, also der Staat, ja, der nimmt sich schlicht und ergreifend heraus, uns immer und überall und zu jeder Zeit irgendwie zu infiltrieren, zu belästigen. So, und jetzt wollte ich mich gerade, der Staat hat mich wieder gestört. So, ich wollte mich gerade beim lieben Herrn Müller bedanken für dieses Geschenk. Das sind Waren, 1,5 Kilo köstliche Leckerli. Also sehr delikater Lebkuchen. Und wissen Sie was? Eigentlich mag ich gar keinen Lebkuchen. Aber nach dem Probieren des ersten Happens war ich sofort süchtig. Also das ist unfassbar. Das ist wie mit Chips. Also man fängt einmal an und kann nicht mehr aufhören. Also die sind wirklich, wirklich ganz herausragend lecker. Und herzlichen Dank, Herr Müller, auch für die, also wir haben dann ja jeweils hier in der Redaktion dann nochmal einen Beutel davon gekriegt. Ich glaube mit 200 Gramm oder 350 Gramm.
Nochmal so ein anderes Gebäck.
Genau, das ist glaube ich Appenzeller Berli Dingenskirchen, weiß ich nicht mehr. Die sind schon.
Habe ich es noch nicht.
Bei uns sind sie schon weg. Also also meine Jungs, ich habe meiner Frau eingegeben, ich habe eingegessen, so die Jungs haben eingekriegt und die Jungs haben dann auch die anderen beiden gekriegt. Fanden die sehr, sehr lecker. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, das wird jetzt vermutlich nicht lange halten. Also bis zur nächsten Woche ist die Tüte leer. Davon kann man ausgehen. Und wir sind wieder ein Stück weit fetter geworden. Wie dem auch sei, ja. Also
mit welchem Thema fangen wir an? Oder hast du noch was?
Ich habe noch was, ja. Also ich habe hier zwei Zuschriften bekommen und diese zwei Zuschriften, die passen auch wirklich ja zusammen wie Arsch auf Eimer. Also zum einen hat mir der liebe Uwe geschrieben. So, und da geht es um eine Empfehlung für einen Film. So, den Film habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ich versuche es mal am Wochenende mir den mal anzugucken. Und zwar, ich würde sagen, Einblendung jetzt. Da kommt der Link rein. Plötzlich und unerwartet, derfilm.de. So, da geht es, ich schätze mal, um die C-Krise der letzten Jahre und
I-Krise, die darauf folgte.
Genau, und die T-Krise, die uns jetzt quasi.
Oh, jetzt komme ich nicht mehr mit.
T. Tod.
Ach so. Ich hatte etwas mit Itten im Kopf.
Also, ja, zu Titten kommen wir gleich. Wie gesagt, schauen Sie sich den Film gerne mal an. Also ich werde es versuchen. Ach, mein Sohn hat am Sonntag ich habe überhaupt gar keine Zeit für sowas. Aber ich werde trotzdem versuchen, mir diesen Film mal anzugucken. Es ist eine Empfehlung. Also er hat diesen Film empfohlen. Schauen Sie mal rein. Und passend dazu von der Atlas-Initiative aus Köln kommt ein Veranstaltungshinweis, der Sie, wenn Sie denn aus Köln und Umgebung kommen, eventuell interessieren könnte. Vielen Dank nochmal für das Organisieren des Stammtisches. Wie besprochen, die Info zum Event mit Professor Homburg. So, und zwar, Professor Homburg kommt nach Köln, und zwar am 23.03. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr. Thema ist Krisenmodus, Corona, Klima, Rezession. So, und da können Sie sich, wie gesagt, anmelden per E-Mail. Ich sage jetzt mal Einblendung jetzt. Dann kannst du hier dieses Ding kannst du dann, nehmen. Und da sieht man dann auch eine entsprechende E-Mail-Adresse, wo man sich anmelden kann, und über diese E-Mail-Adresse, also wenn Sie sich dann dort angemeldet haben bei der Atlas-Initiative in Köln, werden Sie kurz vor der Veranstaltung über den Veranstaltungsort informiert, also wo diese Veranstaltung dann stattfinden wird. Ja, ist auch interessant, welcher Methoden man sich jetzt heutzutage schon bedienen muss, dass man einen
Veranstaltungsort nicht einfach öffentlich bekannt geben kann.
Nee, weil ja tatsächlich die Gefahr besteht, dass diese Veranstaltung dann entsprechend angegangen wird von den üblichen Verdächtigen, ja. So, so ist es, wo wir schon mal von Veranstaltungsort sprechen. Ja, wir hatten letzte Woche Freitag unseren bisher, ich sag mal, meistbesuchten Stammtisch überhaupt. Also in der Spitze waren, ich weiß es nicht genau, 36, 38 Leute da.
Ja.
In unserem kleinen verschlafenen Nest Grevenbruch. Und ja, also mein Eindruck ist ja, bisher hat es, glaube ich, noch keiner bereut, dort aufgeschlagen zu sein. Nee, und es nehmen Leute auch tatsächlich wirklich lange Wege auf sich, um da hinzukommen. Und an dieser Stelle auch noch meinen herzlichen Gruß an alle, die da gewesen sind und die auch schon mal davor da gewesen sind. Und es ist ja echt faszinierend, wie viele Leute das, wie viele Leute so zusammenkommen möchten, auch an einen, ich sag mal, eher abgelegenen Ort. Also ich meine, das Einzugsgebiet ist ja gewaltig, ne? Das ist ja von Dortmund, ich glaube, wo kommt der Dirk nochmal?
Aus Rheinhessen.
Rheinhessen, ja. Also es sind viele Leute aufgeschlagen, die wirklich einen weiten Weg auf sich genommen hatten. Ja, aus Aachen kommen Leute, Düsseldorf kommen Leute, Köln kommen Leute und ne, alles Mögliche. Und das ist ja schon faszinierend. Und darum an dieser Stelle vielleicht auch nochmal an Sie. An jedem zweiten Freitag im Monat veranstalten wir diesen Stammtisch in Grevenbruch. Und selbstverständlich halten wir diesen Veranstaltungsort auch geheim. Wobei ich glaube, wenn man sich Mühe geben würde, würde man herausfinden, wo es stattfindet. Ne, aber ne, man will ja keine Pferde scheu machen, wie es so schön heißt. Und ja, wie gesagt, macht Spaß, und der nächste Stammtisch findet dann statt. Können Sie sich ja mal notieren, falls Sie sich das mal durch den Kopf gehen lassen möchten, daran teilzunehmen. Am 12. April, immer ab 19 Uhr, und Ende ist dann, ich sag mal, offen so bis, ich glaube,
also wir haben schon mal bis 1 Uhr gemacht.
Wir haben auch schon mal, ich glaube, zuletzt waren wir da so bis knapp 1:30.
Ja.
Also da ist der Wirt auch immer sehr, sehr dankbar, dass dann auch so zahlreiche Kunden aufschlagen. Und ich glaube, beim nächsten Mal haben wir das Motto Kneipen, Rettungstrinken.
Ja.
Ja, einfach nur, um uns eine schöne Zeit zu machen und den lieben, netten Wirt, der uns wirklich ganz herausragend bewirtet, auch ein Stück weit zu unterstützen in diesen sicherlich für uns alle sehr, sehr anspruchsvollen, wirtschaftlich sehr, sehr anspruchsvollen Zeiten. Ja.
So ist es.
So ist es.
Mit welchem Thema fangen wir an? Oder hast du noch was? Ich weiß ja nicht. Fangen wir an mit der Staat macht keine Fehler? Oder?
Robert Habeck hat den Mund wieder aufgemacht, habe ich gehört.
Ja, ja.
Ja, ja, und es
Robert
kam,
Habeck hat den Mund aufgemacht.
Ja,
er war auf einer Veranstaltung von der Mittelstand BVMW.ev. Ich habe mich vorher mal informiert, ob das ein linksradikaler Think Tank ist. Und in ihrem Magazin haben sie neutral über Javier Milei geschrieben, also glaube ich nicht. Doch was er auf der Bühne davon sich gegeben hat, das war ein Highlight. Habeck sagte nämlich, Zitat, die Bürokratie entsteht aus etwas Gutem heraus. Wenn man nur sagt, das sind alles Idioten, versteht man nicht, wo das Problem ist. Es ist etwas Gutes, denn der Staat macht ja keine Fehler. Stellen Sie sich vor, jede zweite Baugenehmigung wäre wieder zu kassieren. Und Sie werden mit dem Risiko allein gelassen. Oder jede zweite Lebensmittelausgabe, ich glaube, das war schon mal so ein freudscher Versprecher, er lebt schon im Sozialismus, wenn es Lebensmittelausgabe gibt. Bäcker oder Restaurant wären gesundheitsgefährdend und alle hätten permanent Durchfall. Mhm. Also ohne Bürokratie
hätten wir alle permanent Durchfall. Hätten
wir nicht nur alle permanent Durchfall, wir würden auch quasi unsere Baugenehmigungen ständig unterm Arsch weggerissen kriegen, wobei eine Baugenehmigung ja schon Demokratie ist. Das will ich Bürokratie. Das will ich ja schon weghaben.
Ja.
Ich möchte auf meinem Grundstück bauen können, was ich will. Und wenn das ein riesen Fallus ist.
Ja.
Ja.
Geht niemandem was an.
Eben. Ja. Ja, und also eigentlich fällt mir da nichts mehr zu ein.
Ja, was soll man, ja, es ist halt hier diese Denke. An die er, ich glaube ja immer noch, er selber glaubt wahrscheinlich gar nicht mal so sehr daran, was er da von sich gibt, aber er weiß, das ist so eine Geschichte, die er erzählen muss, um eben, wie sag mal so schön, so ein unique selling point zu haben. Mhm. Ja, also er ist halt hier der Supersozialist, das ist sein Angebot an die Menschen und das verkauft er auch entsprechend. Ich meine, man weiß ja, Robert Habeck, der dann, ich weiß es nicht, irgendwo die große Umverteilung sich ausdenkt, die große Umverteilung plant und die große Umverteilung praktizieren möchte, der wird ja am Ende nicht hingehen und dann sein eigenes Vermögen irgendwie in irgendeiner Art und Weise angetastet sehen müssen, ja. So, und allein diese Suggestion, also das ist ja schlicht und ergreifend Suggestion, dieser Sprechdurchfall, den er da von sich gegeben hat. Wir alle würden ja unter Durchfall leiden, wenn es keine Bürokratie gäbe. Nichts anderes hat er gesagt, weil wegen Lebensmittelkontrolle. Soll ja im Prinzip die völlig gewöhnlichen und immer funktionierenden Marktmechanismen komplett und vollständig negieren. Mhm. Ja, wir wissen alle, ein Bäcker, zu dem du einmal gehst und wonach du dann Durchfall kriegst nach dem Konsum seiner Brötchen, da gehst du vermutlich noch, eventuell gehst du noch ein zweites Mal hin. So, aber ein drittes Mal bestimmt nicht nochmal. Ja. So, und der Markt ist dann, ich sag mal hier, der Kundenmarkt ist natürlich begrenzt. Ja, also ein Bäcker hat, wie gesagt, weil er eben lokal ansässig ist, der läuft ja nicht durchs ganze Land und verteilt an halb Deutschland Brötchen. Nein, er hat immer nur so einen relativ kleinen Zirkel, hat nur einen relativ überschaubaren Kundenkreis. Und dieser Kundenkreis wäre innerhalb kürzester Zeit verschwunden, wenn er denn derart schlechte Brötchen produzieren würde. Betrifft auch alle anderen. Also ich meine, wenn es nicht gerade eine Geldwäsche-Lokalität ist, also was weiß ich, irgendeine Pommesbude, in der Geld gewaschen wird, wie man so schön sagt, gibt's ja auch, ja, dann hält sich so ein Laden halt nicht. So, und dann würde sich selbstverständlich auch das bessere Angebot immer durchsetzen. Die Leute würden, weil sie eben Vernunft und irgendwo auch denkbegabt sind, die Leute würden dann doch nach einer gewissen Zeit sagen, okay, dann gehe ich eben zu dem Bäcker, von dessen Brötchen ich keinen Durchfall bekomme, ja. Und auch das.
Das ist ja auch so weit hergeholt.
Ja, natürlich
Halten sich etwa Frauen und Männer, die zu Hause privat in der Küche für sich und ihre Kinder, für ihren Mann, für ihre Frau, für sich selber kochen, halten die sich auch an alle möglichen bürokratischen Auflagen, die ein Restaurant zu bedienen hat?
Ja.
Oder schaffen die es auch ohne diese Auflagen ein genießbares Essen zu kochen?
Ja, das ist auch so eine Sache. Ich meine, wir alle so haben doch schon mal eine Familienfeier besucht, ja.
Irgendwer hat da gekocht.
Irgendwer hat in einer völlig ordinären Küche mit völlig ordinärem Besteck, vermutlich mit einer Stein- oder Holzauflage, weiß ich nicht, und eben keiner Edelstahlküche gekocht, hat, was weiß ich, 10, 20 Leute verköstigt. Und wie viele, also haben Sie das eigentlich schon mal erlebt, dass Sie nach einer Familienfeier irgendwie Brechdurchfall hatten, weil irgendwelche, ich sag mal, Gesundheitshygienestandards nicht eingehalten worden sind. Ich glaube, das kommt, wie gesagt, höchst selten vor. Ja, also es kommt vor, mit Sicherheit. Irgendwann einmal
war vielleicht... Es kommt auch in Restaurants mal vor.
Ja, das, ja. Ist,
das sind dann Unfälle.
Das sind Unfälle und die passieren und keine Bürokratie der Welt wird derartige Unfälle irgendwann einmal auch nur verhindern können. Da ist dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann einmal so ein faules Ei irgendwie in die Soße gelangt und die Leute haben Salmonellen. Das ist natürlich traurig, ist schlimm, ist aber macht man dann.
Weltuntergang.
Das ist kein Weltuntergang und man möchte ja auch dem Betreiber des Lokals dann nicht unterstellen, dass er das erstens absichtlich gemacht hat oder zweitens grundsätzlich zu dumm wäre, Speisen anzubieten, die Leute nicht ins Krankenhaus bringen. Wie gesagt, ich meine, wir schauen uns um weltweit. Ich meine, kennen Sie diese, du kennst auch diese Videos hier, diese Shorts.
Ja, Videos kenne ich, ja.
Bei Facebook oder bei YouTube. Und was es da für Aufnahmen gibt aus, ich sag mal, anderen Ländern, südlichen Ländern oder östlichen Ländern, da fragt man sich dann auch so, ja, die hätten ja keine 5 Minuten Überlebenschance mit den Hygienestandards, die da an den Tag legen. Und auch dort leben die Menschen, ja, überleben die Menschen. Und auch dort überleben diese, ich sag mal, Gastronomen. Ja, die Leute kommen immer wieder dahin, ja.
Kennst du Pak-Pak?
Pak-Pak, nein.
Ich glaube, das kommt, nicht drauf festnageln, aber ich glaube, es kommt aus Thailand. Und das ist im Prinzip nichts anderes als irgendwelche Leute sammeln nachts oder nach Ladenschluss bei Restaurants die Reste ein und also aus dem Müll und waschen dieses Zeug, panieren das und verkaufen das weiter. Und das ist also
ekelhaft.
Das ist ziemlich ekelhaft. Aber wenn du dir mal anschaust, die Kinder feiern das Zeug ab, Erwachsene feiern das Zeug ab. Und es ist halt günstig, lecker und ja, macht satt. Ja, also die feiern das richtig ab. Und es gibt jetzt keine Statistik darüber, wie viele Leute an Pak-Pak sterben, ja. Aber also wäre es so, dann, ich glaube, wir würden häufiger davon hören, wenn ständig Leute, ich meine, das Zeug wird halt in Öl gekocht, das stirbt alles ab. Ne? Also ich meine, selbst unter diesen Bedingungen ist es noch möglich, zufriedene Kunden zu haben, die genau wissen, was sie da gerade essen. Und also es ist, ja, und hier macht man sich Sorgen, ja, wenn jetzt irgendwie die Registrierkasse irgendwie ein Firmware-Update nicht hat, das irgendwas kann und besonders registriert und überall ein Bon rauskommt, ja, dann ist das Essen auf einmal schlecht oder was, also.
Dann darf dieses Lokal einfach nicht bestehen und jemandes Existenz muss vernichtet werden. Ja, wir kennen das, ja, aber wie gesagt, Robert Habeck, das ist eben diese Gangart, das ist eben diese Strategie, eben den Leuten eben auch durch diese permanente Wiederholung, den Leuten irgendwo klar zu machen, also den Leuten wirklich einzuprügeln, dass es ohne Politiker nicht geht, ja, dass es ohne diese Kümmerer nicht geht. Das ist ja hier die altbekannte Strategie und ich sag mal, an solchen Beispielen siehst du halt, wie lächerlich es eigentlich mittlerweile geworden ist. So, und ich denke, es stünde halt dem Otto-Normalbürger, ich glaube, hier und da auch mal gut zu Gesicht, sich darüber auch mal, weiß ich nicht, vielleicht beim Lokalpolitiker zu beschweren oder sowas. Also viele Leute nehmen diesen Unfug eigentlich wie selbstverständlich hin. Und das ist auch Teil des Problems, würde ich sagen, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass sich der Staat diese Rolle einverleibt hat, nämlich sich um wirklich alles zu kümmern oder kümmern zu müssen. So, und ich sag mal, die wenigsten von uns sind Gastronomen, die wenigsten von uns sind Bäcker,
von der Bürokratie betroffen.
Alle. Ja, weil letzten Endes sind wir ja davon betroffen, dass eben entsprechend die Preise steigen. Ja, das muss
auch Angebot verknappt wird.
Das Angebot wird verknappt, selbstverständlich, Preise steigen, aber es geht halt einfach nur darum, dass das hier auch kein wirklicher Wettbewerb stattfinden kann, an dem dann wirklich herauskommt, also jenseits von Hygienevorschriften, wer denn jetzt wirklich hier ein richtig tolles Produkt hat. Ne? Ja. Ich habe auch schon zigmal drüber nachgedacht, ne? Wenn ich das hier nicht machen würde, ne, EF und so weiter. Dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwas mit Gastronomie machen. Dann ich koche ja auch unheimlich gerne, ne? Und man lässt sich dann hier und da mal was einfallen, was man machen kann. Und dann denke ich auch immer so, boah, eigentlich ist das wirklich was, das gehört unter die Menschen. Ne? würde ich gerne verkaufen, aber dann weiß ich ja, ich weiß ja von meinen Schwiegereltern, die hatten mal den Apollon-Grill in Grevenbruch und von denen weiß ich halt, ja, das ist halt kein Vergnügen, ja. so ein Lokal zu führen, wenn du nämlich permanent und ständig, ich sag mal, mit diesen Behörden zu tun hast. Also nicht nur mit dem Finanzamt, das ist ja nochmal ein anderes Thema, sondern eben, wie gesagt, mit diesen Gesundheitsbehörden, mit den Gesundheitsämtern. Das macht keinen Spaß, ja. Und du kannst, weiß ich nicht, du bist halt wirklich 50% der Zeit als Gastronom, mindestens 50%, also so wie mir mal meine Schwiegermutter das erklärt hat, du bist halt irgendwo 50% der Zeit mit dem Kopf irgendwie, wie gesagt, entweder im Finanzamt oder eben bei den Gesundheitsbehörden, weil du schlicht und ergreifend so viele Dinge permanent zu beachten hast und also einfach nur kochen ist nicht. Ne?
Ich glaube, Horst Lüning hatte auch mal in einem Video erwähnt, dass er ungefähr 20%, ich weiß nicht, ob es von seinem Umsatz oder von seinem Gewinn war, für Bürokratiemaßnahmen aufwenden muss.
Klar.
Also muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Also jetzt nur rein finanziell. Er selber als Unternehmer hat wahrscheinlich mehr mit Bürokratie zu tun als mit Whisky verkaufen. Also,
ja. Selbstverständlich, irgendwann einmal, weißt du, eigentlich kriegst du eine Bestellung rein, ja, füllst sie aus, machst das Etikett fertig, schickst das Ding ab. Ja. Ne? So, das wäre der Job. So, und die Bürokratie sorgt dann natürlich dafür, dass aus diesem einen Vorgang eine abendfüllende Beschäftigung wird. Ne?
Ja.
So ja, überspitzt so formuliert. Ne? Ja, aber Robert Habeck, ja, da habe ich mir nicht.
Ja. Warte. Du hast noch mehr Robert Habeck.
Ich habe noch mehr Robert Habeck. Das hat mich ja, also meine Damen und Herren, ich werde jetzt Robert Habeck wortwörtlich zitieren, dauert etwa anderthalb Minuten. Hören Sie genau hin, hören Sie wirklich genau hin. Ich zitiere ihn wörtlich und dann, wie soll ich sagen, dann fragen Sie sich mal selber, sind Sie aus dem, was ich Ihnen jetzt vorgetragen haben werde, schlau geworden? Heute starten die Klimaschutzverträge. Ein guter Tag für den Klimaschutz und für die Industrie. Denn wir wollen ja, dass produziert wird, aber klimaneutral. Deswegen lasst mich kurz erläutern, was es mit diesen Klimaschutzverträgen auf sich hat. Ja, also da hört man ganz klar den Singsang eines Kinderbuch-Co-Autors heraus. Es ist ein neues Förderinstrument und zwar ein ganz neues Förderinstrument. Wir sind weltweit das erste Land, das sie einführt. Es funktioniert anders als die bisherigen Förderinstrumente. Im Moment müssen Unternehmen, die einen staatlichen Zuschuss haben wollen, umfänglichste Akten erstellen. Das dauert teilweise bis zu 3 Jahren, diese Genehmigung dann auszustellen. Hier machen wir eine Auktion. Das heißt, in gewissem Sinne treten die Unternehmen gegeneinander an und bieten auf die günstigste Technik, CO2-neutral oder klimaneutral zu produzieren. Ich bin noch nicht fertig.
Mhm.
Die Unternehmen kriegen den Zuschlag entlang des günstigsten Gebots. Für 15 Jahre lang garantieren wir diesen Preis, den die Unternehmen erreichen. Sollte der Preis sogar noch günstiger werden, also wir quasi überfördern, müssen die Unternehmen zurückzahlen. Das ist also ein Instrument, das die Dekarbonisierung kostengünstig macht, das einen enormen Impuls auch für die Wirtschaft haben kann oder haben wird. Bestimmt. Es werden neue Produktlinien für diese Technik aufgebaut und es hält die Industrie hier in Deutschland, die produzieren soll, aber eben klimaneutral. Ich glaube, es ist ein guter Tag für beides, was an meinem Amt zusammengeführt ist. Wirtschaft und Klimaschutz. Hier findet beides zusammen.
Ich habe keine Ahnung, was genau diese tollen Klimagesetze jetzt sein sollen, aber für mich hört sich das irgendwie so an, Unternehmen gehen zum Staat und statt wie üblich um Geld zu betteln, suchen sie sich noch 5 andere, die auch um Geld betteln und der nachher am wenigsten erbetteln will, der gewinnt? Oder wie soll das laufen?
Also die genaue Technik, den genauen Mechanismus habe ich nach diesem kurzen Vortrag von Robert Habeck tatsächlich nicht verstanden. Ich wusste an keiner Stelle, was will der Mann? Was erklärt der Mann mir? Ich meine, er benutzt sich hier, das ist übrigens auch sehr, sehr auffällig. Ich habe das eben nicht umsonst gesagt, Kinderbuchautor. Allein die Sprache, die hier zur Anwendung kommt, die zeigt ja, dass der Mann ganz offenkundig den Eindruck hat oder den Eindruck erwecken will, mit Kindern zu sprechen. Mhm. Das ist Kindersprache. Das ist Idiotensprech. Das ist, also so redet man mit keinem Erwachsenen.
Wir müssen das besser kommunizieren.
Wir müssen das besser kommunizieren. Ja, ich weiß nicht, ob irgendeinen unverständlichen Schwachsinn von sich zu geben besser kommuniziert ist. Du wirst ja an keiner Stelle, also oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie das auf Anhieb verstanden haben, was der Mann uns hier erklären wollte. Ich habe es nicht verstanden.
Es wird alles anders. Also die Sachen funktionieren jetzt anders als sonst.
Aber was genau, wie meint er das? Ich habe es, wie gesagt, es ist nicht zu mir durchgedrungen, was der Mann kommunizieren wollte. So, jetzt habe ich hier, jetzt zitiere ich mal, wo habe ich das raus? Ich glaube aus dem Merkur. Pass auf, ist folgendermaßen. 4 Milliarden Euro, wie Habecks Klimaschutzverträge die Industrie klimaneutral machen sollen. Mit den Klimaschutzverträgen will Habeck Industrieunternehmen unterstützen, bei welchen sich Investitionen in klimafreundliche Anlagen nicht rechnet. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, Moment. Das betrifft vor allem die sehr energieintensiven Branchen Stahl, Zement, Papier und Glas. In diesen Bereichen sind derzeit CO2-neutrale oder arme Technologien sehr teuer. Ja, diese kosten mehr, als sie einbringen. Also das heißt, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, statt mit, keine Ahnung, Kohle oder Hitze aus Kohle oder Hitze aus Gas, wenn ich damit normalerweise produziere und ich jetzt hingehe, okay, ich verzichte jetzt auf Kohle oder ich verzichte auf Gas oder was auch immer, ich nehme jetzt grünen Wasserstoff. Mhm. Ja, dann muss ich ja entsprechend meine Anlage ummodeln, muss die komplett umbauen. Und das würde eben, wie gesagt, natürlich sehr, sehr teuer und würde sich am Ende nicht rechnen. Und weil es sich dann nicht mehr rechnet, zahlt der Staat drauf. Also ich mache... Das ist
buchstäblich...
Unsinn.
Ein unproduktives Verhalten fördern.
Richtig. Also, du sorgst wirklich mit dieser Art von Gesetz dafür, dass Unternehmen schlicht und ergreifend unproduktiv werden, dass diese Unternehmen vollständig an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und diesen Schaden, den du dann angerichtet hast, dadurch, dass du die Unternehmen dazu, dafür haftet dann die Gesellschaft. Mhm. Und das macht der Mann willentlich und wissentlich und, was steht hier noch? Pass auf, in der nun gestarteten ersten Runde haben Unternehmen 4 Monate Zeit, sich für die staatliche Unterstützung zu bewerben. Im ersten Zeitraum stehen 4 Milliarden Euro zur Verfügung, wobei die Fördersumme auf 1 Milliarde Euro pro Unternehmen begrenzt ist. Nach weiteren 2 Monaten soll feststehen, wer die Mittel erhält. Das ist deutlich schneller als bei herkömmlichen Subventionen. Habeck spricht daher von einer bürokratiearmen Förderung. Dabei hat er doch gerade noch gesagt, dass Bürokratie doch so toll ist.
Also, ja.
ich verstehe es nicht. Also es ist ein Widerspruch in sich selbst. Und ja, da stellen sich einem natürlich hier auch Fragen. Also ich meine, du hast hier eine gewisse, ja?
Am Ende wird es wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Weil wenn ich schon höre, die Summe ist auf 1 Milliarde pro Unternehmen begrenzt.
Ja.
So, dann wird das ja nicht für den Bäcker Lutze sein.
Nee, eben nicht.
Das wird dann für irgendwelche, die jetzt sowieso schon groß sind.
Mhm.
So, das heißt, die bekommen Subventionen, um dann günstig, in Anführungszeichen, Energie zu bekommen, zu produzieren. Mhm. Und der Bäcker Lutze oder, weiß nicht, keine Ahnung, Handwerksunternehmen XY, Stahlbauer so und so, der kriegt Probleme, weil er eben diese Subventionen nicht bekommt. Das ist, wieder, wie der Staat es immer macht, er schafft Monopole oder oder zumindest mal Vorteilstellungen für große Unternehmen. Und der Mittelstand und der kleine Mann wird am langen Arm verhungern lassen. Mhm. Dem werden dann irgendwelche weiteren Subventionen wieder versprochen. Geisteskrank einfach. Völlig geisteskrank. Und also ich kann mittlerweile schon verstehen, wenn ich mir die Politik der Grünen so angucke, dass irgendwelche Linken davon ausgehen, wir leben im Kapitalismus, also in diesem Ausbeuterkapitalismus, weil der Staat macht genau das, er fördert alles das, was man dem Kapitalismus in seiner Reinform vorwirft, was nicht stattfindet. Ja, also es ist einfach der Wahnsinn. Also ja, keine Ahnung, es ist Clownwelt. Mehr habe ich nicht mehr. Ich muss irgendwie dein Kauen überspielen. Nein, aber es,
die Dinger also, sind echt süchtig machend, Herr Müller.
Also ich meine, warum geht das jetzt schneller mit der Nummer? Ja, weil das ja schon mit der Prämisse geht, dass etwas Gutes getan wird. Mhm. Also Klimaschutz ist ja Priorität Nummer eins. Mhm. Und da kann man auch mal ein bisschen Bürokratie sein lassen. Wer einfach die utopischste Idee hat, der bekommt dann die Kohle. Ne? Mhm. Also
ich meine, es ist völlig wild. Es ist jetzt ja auch mal die Frage, man muss die Frage auch mal in den Raum werfen, was ist eigentlich eine Milliarde? Was ist das für ein Betrag? Wie viel kann man mit einer Milliarde eigentlich kompensieren? Wie lange dauert das? Also ich meine, du wirst ja nicht nur deine kompletten Anlagen umstellen müssen, umbauen müssen, was ja wahrscheinlich schon mal einen ziemlich großen Batzen dieses Geldes aufbrauchen wird. Du wirst dann natürlich auch noch Betriebskosten haben. Ja? Also du wirst halt statt, ich sag mal, günstig Kohle zu verfeuern, wirst du dann eben teuer Wasserstoff, grünen Wasserstoff beziehen müssen, der ja, soweit ich weiß, auch noch gar nicht großartig vorhanden ist. Mhm. Ja. Dann nochmal eine ganz andere Frage. So,
völlig geisteskrank.
Ja, und da muss man dann auch wieder sagen, so, wo sind jetzt wirklich die Unternehmen, wo ist der Mittelstand, wo sind die Leute, die sagen so, ey, das geht so nicht, das geht vorne und hinten nicht. Ich meine, da musst du brauchst kein Abi, um zu verstehen, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Ja, und du siehst ja auch, allein dadurch, dass die Fördersummen begrenzt sind, ja, weißt du auch, okay, du kannst die deutsche Wirtschaft auch nur begrenzt unterstützen. Mhm. Ja, das heißt, die Kosten, die vielleicht tatsächlich entstehen, die wird Robert Habeck vermutlich nicht auf dem Schirm haben. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass die Kosten, die wirklich entstehen würden, um die Wirtschaft auf grün umzupolen, doch um ein Vielfaches höher sind als das, was der Staat hier zur Verfügung stellen kann. Mhm. So. Robert Habeck ist jetzt die große Frage. Ich schätze mal, er ahnt es oder weiß es, dass dem so ist. Und ja, spielt keine Rolle. Also hier werden, hier wird einer Ideologie einfach der Vortritt gelassen. Und enttäuschend ist natürlich tatsächlich, dass hier aus der Wirtschaft, also das von den Leuten, die da wirklich das Sagen haben, die auch Ahnung von ihrem Job haben, dass diese Leute hier nicht auf die Barrikaden gehen. Und ich rede jetzt nicht von den, ich sag mal, Mittelstands- und Bauernprotesten, die da jetzt stattgefunden haben. Ich rede von wirklich diesen Unternehmen, die, ja, wie soll ich sagen, die glauben oder die meinen davon, von dieser Politik dann auch wirklich profitieren zu können. Mhm. Ja, also die fallen ja, wie soll ich sagen, dem Rest des Landes quasi in den Rücken. Ja, ich meine, die wissen, was das bedeutet. Die wissen, dass ihre Existenz dann gewissermaßen vom Steuerzahler abhängt. Ja, ohne den Steuerzahler, der sie dann pampert für den Quatsch, den ein Robert Habeck ihnen aufgedrückt hat, geht es nicht weiter. Und ja, also ich finde es unverständlich. Ich muss echt sagen, das ist erschreckend. Und da muss man sagen, das Problem sind eben auch solche Wirtschaftslenker, solche Leute, die sich so einen Unfug gefallen lassen. Mhm. Das ist ein gewaltiges Problem. Ich glaube, würde die ich sag mal, die Deutschen, ja gut, ich meine, wir wissen es, wir haben es bei den Bauernprotesten gesehen. Es wurde eigentlich klar, dass diese ganzen Verbände, ja, jetzt wahrscheinlich auch diese Industrieverbände, dass das ja eigentlich alles auch nur, wie soll ich sagen, ja, Erfüllungsgehilfen des Staates sind und die faktisch nicht die Interessen ihrer Verbandsmitglieder vertreten, sondern tatsächlich die Ideen der Bundesregierung an ihre Verbandsvertreter, an ihre Verbandsmitglieder herantragen und in irgendeiner Art und Weise schmackhaft machen. So, und dann muss man einfach mal sagen, ja, Leute, merkt ihr eigentlich noch was? Also Verbandsmitglieder, merkt ihr noch was? Lasst diese Leute, tretet aus. Ich weiß nicht, müsste ja eigentlich möglich, ich weiß gar nicht, ist das möglich? Kann man aus dem Verband austreten?
Es gibt ja so Zwangsmitgliedschaften.
Ja, ich glaube bei der IHK.
Genau. Handwerkskammer ist, glaube ich, auch
Zwang. Ja, aber also ich weiß jetzt
bei den Bauern bestimmt auch irgendwas geben, oder?
Ich glaube nicht, dass du Mitglied sein musst im Bauernverband. Also guck mal, hier zum Beispiel der Bauern, der Deutsche Bauernverband, der hat ja, glaube ich, auch nur ein paar Mitglieder. Das sind irgendwie 20 oder sowas.
Oh.
Ja, 20 Mitglieder, die dann aus den Vertretern jeweiligen Landesbauernverbände bestehen. So, und da denke ich, also da musst du halt erstmal nicht Mitglied sein. Da sind dann halt, wie gesagt, die Verbandsfunktionäre auf Landesebene, die sind da Mitglied. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob du wirklich Mitglied sein musst in diesen Landesbauernverbänden. Ich glaube nicht, da hat ja hier dieser Anthony Lee, kennst du ja diesen einen Landwirt, der hat ja seinen eigenen kleinen Verband gemacht und es gibt halt auch Leute, die da Mitglied sind.
Ja, geht das ja.
Also eigentlich, ja, wie gesagt, Robert Habeck hat hier mal wieder eine wundervolle Steilvorlage geliefert, warum die Leute hier, ich sag mal, auf die Barrikaden gehen
ein
sollen.
Ein klimabewegtes Thema hätte ich noch.
Ja, ich höre. Und
zwar Luisa Neubauer. Luisa Neubauer ist am Weinen, habe ich heute in der Welt gesehen. Luisa Neubauer beklagt Unterdrückung der Klimabewegung. Also die hat jetzt ein Problem damit, dass nachdem man Klimabewegungspolitik macht und die nicht besonders gut ankommt, dass man sie auch ein bisschen angeht und böse Worte und ja, sie spürt das auch im Alltag, ne? Und jedes Mal beim Aufschließen der Tür fürchtet sie sich vor einem Einbruch. Also ich meine, wenn ich die Tür aufschließen muss, sehe ich ja, ist es nicht eingebrochen worden, aber sie fürchtet sich und sie trägt auch wohl in der U-Bahn nur noch Mütze oder Schal, also Kopfbedeckung oder irgendwie sowas. Schal, aber auf jeden Fall. Und sagt dann, ja, das ist kein privates Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Das ist wie, als wenn dieser Anzeigenhauptmeister jetzt sagen würde, dass mich Leute angehen, sei ein gesellschaftliches Problem.
Ja.
Weil so wie der Anzeigenhauptmeister und Luisa Neubauer die Leute provozieren, denen ihre Vorstellung von einer Gesellschaft, von einem Leben aufdrücken wollen, per Zwang, also da muss ich schon davon ausgehen, dass ich da auch mal ein bisschen Gegenwind bekommen. Und man muss ja auch mal schauen, wie viele stehen denn jetzt so wirklich bedingungslos hinter so einer Luisa Neubauer. Also das wird ja nicht 1% der Bevölkerung sein. Selbst grünen Wähler sind ja nicht mit allem d'accord, was eine Luisa Neubauer sagt. So, und demnach, also sich da irgendwie so mal ein bisschen Gegenwind anzuhören, das ist halt, sie werfen ja immer irgendwie AfDlern Opferrolle vor, aber das ist einfach die Opferrolle in Perfektion. So.
Ja,
triezt ein paar Leute und dann kriegt man Gegenwind und das war das Beste, was sie hatte. Also sie hat noch nicht mal einen tätlichen Angriff auf sich. Sie hat noch nicht mal Verbalattacken
sie
auf
sich. Sie hat Gefühle.
Sie hat Gefühle.
Unangenehme Gefühle.
Ja.
Sie hat unangenehme
Paranoia Gefühle. Paranoia vor allem. Ja, wenn ich Angst habe, die Haustür aufzuschließen oder mich in der Öffentlichkeit zu bewegen und denke, dass die Welt untergeht wegen Klima, das ist Paranoia.
Ich weiß gar nicht, ob sie hier einfach nur.
Also ich bin kein Arzt, ne? Klar. Aber.
Ja, aber ja, ich weiß gar nicht, ob sie diese Angst oder diese Befürchtung oder diese Gefühle wirklich hat. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend Kommunikation. Das ist einfach, wir erleben das ja permanent und pausenlos. Es ist hier in Deutschland, hier in unserer Medienrealität, ist es ja zwingend so, dass grüne Themen, Klimaaktivisten, diese Leute, die müssen zwingend als höchstens Opfer dargestellt werden. Man darf denen nie, aber auch wirklich niemals die Täterrolle angedeihen lassen. Man darf in dieser Diskussion gar nicht den Gedanken hochkommen lassen, dass diese Leute ja etwas in Anführungsstrichen verbrochen haben. Mhm. Also an die Ursache geht man ja gar nicht ran. Also dieser Missmut, der in der Bevölkerung ja durchaus vorhanden ist, der wird ja den Grund darin haben, dass eben eine Luisa Neubauer, wie du das eben gesagt hast, dass sie die Leute eben durch diese permanente Angstpropaganda ja regelrecht provoziert. Also wobei es ist, glaube ich, nicht so sehr die Angstpropaganda, als vielmehr dieses Abverlangen, ja, dieses Anspruchsdenken an die Bevölkerung, ja jetzt doch hier mal bitte sich der Sekte anzuschließen und sich der Sektenüberzeugung anzuschließen und hier auch kein Wenn und Aber zuzulassen. Das hat Luisa Neubauer in der Vergangenheit immer wieder wirklich so glasklar zum Ausdruck gebracht, dass sie mit Demokratie in dem Sinne, ne, also ich meine, wir sind ja jetzt auch keine Musterdemokraten in dem Sinne, aber sie ja eben auch nicht. Ja, also ich meine, sie trägt dann zwar immer, weiß ich nicht, sie tritt halt immer so auf, als sei sie ja eigentlich eine Musterdemokratin und hier, weiß ich nicht, freiheitlich. Ja,
sie zählt sich zur Zivilgesellschaft.
Sie zählt sich zur Zivilgesellschaft, aber was hat sie denn da neulich, ich glaube, das war doch bei Markus Lanz, das ist jetzt auch schon so eine 2 Jahre her oder so, ich weiß es nicht, ist schon was länger her, aber da hat sie ja auch in einer Äußerung doch sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie der festen Überzeugung ist, dass man demokratische Mechanismen auch vielleicht mal hinten anstellen kann, wenn es um den Klimaschutz geht. Ja, ja, wenn es um den Klimaschutz geht, muss man vielleicht auch hier und da mal auf die Demokratie verzichten, damit wir später, ne, in irgendeiner imaginären Zukunft, die sie sich dann herbeifantasiert oder die sie den anderen Leuten versucht einzusuggerieren, besser formuliert, damit diese Zukunft dann auch eintreten kann, damit wir in Zukunft dann noch frei sind und damit wir in Zukunft überhaupt noch Demokratie haben. Ja? So, weil wenn wir jetzt die Demokratie, genau wie beim C-Thema, wenn wir jetzt nicht die Demokratie abschaffen, wird dann, sie morgen nicht mehr vorhanden sein.
Ja, genau.
Das ist so ihre Logik. So, und da muss man natürlich, wie gesagt, in der Kommunikation ist es unheimlich wichtig, dass man selbst, wenn man solch ein dünnes Eis betritt, muss man nichtsdestotrotz immer noch versuchen, sich so darzustellen, als sei man dazu ja gewissermaßen genötigt, als hätte man ja gar keine andere Wahl. Man ist ja Opfer. Ich bin ja das arme Opfer und ich muss jetzt hingehen und so etwas fordern, ja, weil ich will ja überleben, ja. Also damit wird ja kokettiert ohne Ende mit diesen völlig hohlen Angstporno-Szenarien, weißt du? Also das damit wird ja alles begründet. So, und ne, im Umkehrschluss die AfD darf schlicht und ergreifend nie, auch nur ansatzweise, als Opfer erscheinen. Egal was passiert, völlig egal. Egal was man diesen Leuten angedeihen lässt, also den Parlamentariern, egal ob da jetzt, weiß ich nicht, von irgendeinem Parlamentarier, weiß ich nicht, die Reifen abgestochen werden oder ob die, weiß ich nicht, auf offener Straße verprügelt werden oder sowas. Ja. Es wird immer darauf geachtet, dass
die Täter-Opfer-Narrative.
Richtig. So, also ich weiß nicht, da war ja mal so ein Landtagsabgeordneter, der wurde eben, wie gesagt,
der Magnitz war das? Der hinterrücks zusammengeschlagen wurde.
Ja. Da hat man ja in der Presse immer wieder dieses wundervolle Wort, wie heißt es, mutmaßlich. Der mutmaßliche Übergriff. Also wir hatten hier einen Übergriff.
Mit Video,
so der mutmaßlich linke Kreise, ne, so, ne, ja. so man mit einer einzigen Vokabel schaffst du es, diese eigentliche Offensichtlichkeit in ein Vielleicht umzurücken. Ja, das heißt, eventuell ist er Opfer, eventuell aber auch nicht. Ja. Und ja, was völlig anderes dahinter steckt.
Vielleicht was inszeniert oder so.
Ja, natürlich. Den Gedanken, den darf man natürlich nie außer Acht lassen. Also das haben unsere Medien tatsächlich in Perfektion drauf, muss man sagen. So, und ich sag mal, auch so eine Luisa Neubauer weiß natürlich um solche Kommunikationsstrategien, die hier zur Anwendung kommen. Und sie weiß genau, was sie da schreibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Luisa Neubauer auch so etwas hat wie Personenschützer, ne? Also gut, möglicherweise, wirklich, ja. dass es da jemanden gibt, dass Papa sagt, hör mal hier, der Horst, ne? da wirft man einen Blick auf dich, ne? den muss man ja nicht zwingend sehen, aber ich schätze schon, dass eine Luisa Neubauer...
Da würde ich ja eine Isabel als Personenschützer geben. Hm. Ja, weil Genderquote und so.
Ach so,
die soll ja nicht den strammen Horst haben,
sondern
zierliche Isabel, die soll die bitte schützen.
Möglicherweise, ja, das wäre eigentlich nur gerecht, ja, aber wie gesagt, ich schätze mal, sie wird vermutlich... nicht in der Angst leben müssen von irgendwelchen, ich sag mal, Nicht-Sektenmitgliedern irgendwie angegangen zu werden. Ja, also da, ich weiß jetzt nicht, wie sie wohnt, aber sie wird vermutlich so wohnen, dass das mehr oder weniger ausgeschlossen werden kann. Ja, genauso wie die meisten unserer Politiker ein Leben leben können, das wirklich, wie gesagt,
von allem entkoppelt ist.
Von auch allem,
von
der Realität.
Ja, eben, ne? Auch also von da, Gewalttätern.
Da lebt man einfach im Elfenbeinturm. Ja, ja. Und ist jetzt halt hier die ganz große Frage. Also ich schätze schon, dass das dann auch bei den Leuten oder auf diese Leute dann auch wirkt, dass sie dann eben in so einem, ja, in so einem Elfenbeinturm sitzen. Ich schätze schon, dass ich meine, es entgeht ihnen, also ihnen wird es nicht entgangen sein, dass die Bevölkerung nicht vollumfänglich mit dem zufrieden ist, was diese Politik da macht. Ich meine, das sehen wir ja. Keiner von denen kann mehr auftreten, ohne ausgebuht zu werden.
Ja,
das hat jeder von denen
schon. Ja, aber das sind ja nur die bösen Rechten. Eigentlich die gesamte Zivilbevölkerung steht ja eigentlich hinter Luisa Neubauer. Also denkt sie sich. Oder zumindest propagiert sie das.
Das propagiert sie.
Ne? Also,
ich glaube schon.
Ich weiß ganz, nicht, ob sie es selber glaubt, aber.
Ah, das ist ja auch die große Frage. Die stellen wir uns ja hier permanent. Glauben die das wirklich oder wissen die Bescheid? Und ich möchte dann einfach mal einer Luisa Neubauer unterstellen, dass sie sehr genau weiß, dass der Großteil der Bevölkerung nicht hinter ihr steht. Und ich glaube, so eine Luisa Neubauer, die zieht da auch wirklich Unterschiede. Also ich glaube, sie ist vermutlich auch so jemand, der ihre eigenen Anhänger als, ich sag mal, ja, weiß ich nicht, nützliche Idioten betrachtet. Also ich glaube nicht, dass sie in diesen ganzen Kiddies, die da für sie mit ihr auf die Straße gehen, dass sie darin irgendwelche, wie soll ich das jetzt formulieren? Also, dass die in diesen Leuten etwas Besonderes sieht. Also, dass die diese Leute jetzt besonders wertvoll empfindet. Also, ich glaube, das genaue Gegenteil ist der Fall. Also, diese Dame, so wie sie auftritt und die Art und Weise, wie sie sich äußert und so weiter, die lässt ja schon den Schluss zu, beziehungsweise die lässt ja schon tief blicken, was ihr Menschenbild eigentlich ist. So, und ihr Menschenbild ist eben jenes, dass diese Gesellschaft, wenn du so willst, nur funktionieren kann, wenn eben von oben herab durchregiert wird. Notfalls eben dann auch ohne Klimakrise, ohne Demokratie, ja. Die Klimakrise halt, ne? Ja. Luisa Neubauer. Eine never ending story.
Eine tolle Frau.
Tolle Frau. haben wir jetzt nicht wirklich laut gesagt, ne? Ja, wir haben noch andere Themen. Ja, es ist. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde.
Ja,
aber wissen Sie, meine Damen und Herren, das ist heute so eine Sendung, wie soll ich sagen? So die großen Klopper sind nicht passiert, ne? So, nee. Wie wir das so in den letzten, so zu Beginn des Jahres hatten, ja, wo man sich gefragt hat, ey, wir haben, das Jahr ist noch keine 100 Stunden vorbei und schon das und das. Aber es kommen so viele kleine Schwachsinnigkeiten zusammen. Und deswegen haben wir heute hier so relativ viele Themen.
Ja, die Notizen haben wir uns übrigens mit dem neuen Drucker von Hörner gemacht. Herr Hörner, falls Sie zuschauen, wir brauchen einen Drucker von Ihnen.
Ansonsten sollten Sie, meine Damen und Herren, unbedingt...
Soll ich das mal in die Kamera halten irgendwie?
Ja, mach das mal.
Dass Sie das sehen, weil das ist ja ein tolles Holz hier. Wenn Sie das mal... Ja, das ist natürlich mit dem Licht hier so, aber...
Ja, ist schwierig, ist schwierig.
Die Hörnerschrifte sind schon toll.
Die sind schon toll. Außerdem wissen Sie ja...
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Wundervoll. unterstützen auch Sie, Herrn Hörner, der uns unterstützt, ja. Also und wie gesagt, es sind einfach herausragend gute Stifte und falls Sie mal ein schönes Geschenk suchen oder falls Sie selber sich Schreibutensilien zulegen wollen, gönnen Sie sich die Stifte von Hörner. Ist kein Fehler. Das ist wirklich eine herausragend gute Entscheidung, sich für diese Hörnerstifte zu entscheiden. Meine Meinung und ja.
Ja, meine auch.
Dazu muss ich ein. So, machen wir jetzt schon den Werbeblock? Ach komm, den Werbeblock machen wir später. Ja, genau. So, aber Einblendung jetzt.
Genau.
Wegen, ne?
So sieht's aus.
Ja, wie gesagt.
Wir müssen noch über die AfD sprechen.
Ja, die AfD, da sind auch ganz viele kuriose
Dreimal. Sachen.
Dreimal. Hast du das auch mit dem Verwaltungsgericht, mit der jungen Dame und mit den Homos?
Ja.
Ja, ich auch. Ja, das ich fand das gestern hochinteressant, als ich das dann im WDR-Radio gehört habe. Ja, die Verhandlung, die war ja auf 2 Tage angesetzt oder sowas und da sollte dann entschieden werden.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Nicht?
Nee, ich hatte hier was anderes mit
Tagesschau. Okay, ja, nee, es ist ja jetzt so, dass diese Entscheidung, also die AfD hat ja dagegen geklagt, dass der Verfassungsschutz sie als als Verdachtsfall bezeichnet, als rechtsextrem Verdachtsfall. Und da hat es dann wohl diverse Anträge gegeben seitens der AfD. Und es geht ihnen jetzt auch, und das fand ich relativ spannend, es geht auch darum, dass man jetzt vielleicht mal herausfindet, welche V-Leute denn jetzt eigentlich in der AfD schon aktiv sind, die dann eventuell auch dafür gesorgt haben, dass das Material zusammengekommen ist, um die AfD eben als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen. Und das bleibt spannend. Also man hat das jetzt, glaube ich, auf unbestimmte Zeit vertagt und hat dann jetzt auch nochmal gesagt, okay, das wird wahrscheinlich so ein paar Verhandlungstage mehr geben. Und interessante Neuigkeit. Also ich war mir jetzt auch nicht sicher, als ich das gehört habe, dass da jetzt verhandelt werden soll und entschieden werden soll, dachte ich, also boah, das ginge aber dann relativ schnell nach nur 2 Tagen. Ja, das hat sich dann ja dann tatsächlich auch als Irrtum erwiesen, dass das dann eben so schnell geht. Das wird jetzt wohl noch ein bisschen länger dauern. Und ja, man kann nur gespannt sein, man kann nur hoffen, dass da auch hier vielleicht die eine oder andere Sauerei zum Vorschein kommt. Und ich bin mir 180-prozentig sicher, ja, dass der Staat, dass der Verfassungsschutz hier entsprechend aktiv gewesen ist. Dass nämlich eben durch gewisse Mitglieder, durch V-Leute eben genau solche Verdachtsmomente bewusst geschaffen worden sind. Ne?
Gut möglich.
Ja.
Wusstest du, dass die AfD Rechtsextremisten beschäftigt?
Ja.
Die Tagesschau will herausgefunden haben, dass die AfD, ich glaube es war die Bundestagsfraktion, genau, 100 Mitarbeiter mit rechtsextremistischem Hintergrund beschäftigt. Weißt du, wie die darauf gekommen sind? Die haben geschaut, wer ist in der Jungen Alternative, wer ist in den Landesverbänden, die rechtsextrem sind und wer ist Mitarbeiter bei einem MdB. Und diese Leute sind halt als rechtsextrem eingestuft und demnach beschäftigt die AfD Rechtsextreme. Es ist ein Riesenzirkelschluss. Also der Verfassungsschutz geht hin, sagt, ey, die sind rechtsextrem und die Tagesschau sagt dann, guck mal, die Partei beschäftigt Rechtsextreme. Aus ihren eigenen Reihen halt.
Ja.
Kannst du dir sowas ausdenken?
Also, ja, das ist.
Ich finde das herrlich. Einfach, ja. Als hätte es keiner geahnt. Das Schöne ist, es wird ja so aufgetan, als ob das jetzt irgendwelche identitären Bewegungen Leute sind oder Ex-NPDler oder Dritte Weg oder irgendwelche, die sich gegenseitig aufs Maul hauen mit Springerstiefel, Glatze und so. Nee, es sind halt einfach Leute, die in der Jungen Alternative sind und die in den anderen Landesverbänden halt sind.
Ja.
Also 25 waren auf jeden Fall aus der Jungen Alternative und Dutzende aus den Landesverbänden. So, also da bleibt ja nicht mehr viel dann übrig, um keine Ahnung, noch so echte 2-3 Rechtsextreme zu finden. Yeah. Wobei die wahrscheinlich ja auch nur eine Einstufung haben, weil, keine Ahnung, die haben schon mal gesagt, der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem.
Wer weiß, ob nicht doch vielleicht auch der ein oder andere Verfassungsschutzagent dabei ist.
Auch möglich, eben, ja.
Durchaus möglich. Bei 100 Verdachtsfällen kann man wohl fast davon ausgehen. Ja, also es ist abenteuerlich, ne? Abenteuerlich, was auch hier wieder für ja, wie soll ich sagen, Argumentationsstränge.
Ja, also es
wird erfunden werden.
Ja, ja, offene Zirkelschlüsse. Mhm. Also du kannst es dir nicht mehr ausdenken.
Ja, ich sag auch, solche Schwachsinnigkeiten, die werden auch wiederum dazu beitragen, dass sich der eine oder andere dann hier auch wieder so an den Kopf packt und sagt so, was ist hier eigentlich los? Mhm. Was ist eigentlich euer Problem? Habt ihr keine anderen Sorgen? Ja. Ja? Das ist doch offenkundiger Quatsch. So, das wird nicht jeder verstehen. Viele Leute werden das natürlich nach wie vor schlucken. Viele Leute werden sich in ihrem Weltbild, also in ihrem Kampf gegen Rechtsweltbild bestätigt sehen.
Mhm, ja.
Aber solche,
darum geht's bei solchen Meldungen.
Nichtsdestotrotz. Es geht um Bestätigungen. Es geht ja um, ich sag mal, wie soll ich sagen, den Chorgeist stärken. Mhm. Ja, es geht darum, ja, Leute, die Mission, auf der ihr euch befindet, die ist wichtig und richtig. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, weil es eben so offenkundig schwachsinnig ist, ja, werden Leute, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig in diesem Kampf gegen rechts involviert sind, die werden sich dann gerade deswegen auch die Frage stellen, was das überhaupt für Nachrichtenwert hat oder wie sich überhaupt die Tagesschau trauen kann, so einen Unfug zu verbreiten. Mhm. Ja, das ist, ich sag mal, jeder hat irgendwann einmal so seinen Punkt, wo er dann merkt, okay, der Unfug, der hier um mich herum geschieht, ja, den nimmst du irgendwie so eine gewisse Zeit lang, nimmst du den noch hin und beachtest den nicht, ignorierst ihn vielleicht. Aber genau solche Nachrichten sind es eigentlich, die dann hier bei dem einen oder anderen das, ja, ich sag mal, das berühmte, das sprichwörtliche fast zum Überlaufen bringen können. Mhm. Wo dann wirklich einmal so ein, wo es dann wirklich einmal Klick macht und man dann anfängt, wirklich den ganzen Laden in Frage zu stellen. Ja, also und das ist perfekt geeignet. Ne?
Ja.
So, und ich hier.
Stell dir mal vor, bei der Partei Die Linken käme raus, dass sie Linksextremisten beschäftigen.
Das ist ja schon rausgekommen.
Überraschung.
Das ist doch. Ehemalige RAF-Mitglieder, ich glaube sogar bei den Grünen, ja, ich meine hier, wir reden von Joschka Fischer, ja, dem man ja hier das eine oder andere unterstellt, der ja einen Bullen zusammengeschlagen hat, ja, wenn man so schön sagt. So, das interessiert mich, aber auch hier, ne, wie gesagt, zweierlei Maß, beziehungsweise auch hier die entsprechende Rollenzuteilung, ja, also wenn jetzt, wenn es linke Terroristen gibt, dann werden diese Linken natürlich immer und immer wieder mit so einem, ja, ich weiß nicht, mit so einem quasi Heiligenschein ausgestattet. Das, ja, war vielleicht nicht toll, das mit dem Terrorismus, aber war ja für einen guten Zweck. Ne? Ja, genau, so, und damit hat sich die ganze Diskussion schon erledigt. Ich weiß, die Bild-Zeitung, die hat ja hier und da, ich weiß nicht, in den vergangenen Jahren immer mal wieder darüber berichtet, dass hier der ein oder andere, weiß ich nicht, Linksextremist, weiß ich nicht, bei den Linken oder bei den Grünen oder bei der SPD sogar aktiv ist und so weiter. Aber das war dann genauso schnell gegessen, wie es gekocht worden ist. Ja, also das war ruckzuck, das war hier 2-3 Tage, war das irgendwo eine Notiz, war es vielleicht eine Schlagzeile. Aber das hat sich dann auch super schnell erledigt. Ja, dann kamen dann irgendwelche Ausflüchte seitens der Politik nach dem Motto, ja, er ist ja geläutert oder weiß ich nicht was. Ja, er hält sich doch jetzt an das Grundgesetz und weiß ich nicht was. Also da kamen dann Ausreden, um dann diese Beschäftigung dann doch noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise schön zu reden. Man hat es aber nie so weit kommen lassen, das dann wirklich konsequent zu skandalisieren, obwohl es doch eigentlich enorm skandalträchtig ist. Genauso wie es jetzt zum Beispiel mit diesen Ex-RAF-Terroristen, die da jetzt irgendwo in Berlin aufgefunden sind. Ist auch eine
großartige Nummer, ne? Die Berliner Polizei oder die Landespolizei stellt sich hin und sagt, ja, wir haben ihn jetzt endlich oder wir haben sie jetzt endlich.
Ja.
Ja? Und durch wen kam das? Das kam durch, ich glaube, das war ein niederländischer, ich glaube, Journalist, der hat auch so mit so KI-Tools rumprobiert und hat dann alte Fotos von dieser, wie heißt die? Wie auch immer, von der RAF-Frau genommen, alte Bilder und mit neuen Bildern so abgeglichen und hat dann festgestellt, die in diesem Verein, die könnte das sein, hat der Polizei dann den Hinweis gegeben und die Polizei schreibt sich diese Ermittlungsarbeit so auf die, oder die Ergreifung halt auf die Fahnen, obwohl das eine Privatperson war. Mhm. Ja, also die Berliner Polizei kriegte 30 Jahre nicht gebacken, diese Frau ausfindig zu machen, obwohl die öffentlich auf Fotos zu sehen ist, obwohl die in Vereinen aktiv sind, die teilweise durch die Bundesregierung bzw. die Landesregierung finanziert werden. Oh. Ja, und schreiben sich das dann auf die Fahne, hey, großer Erfolg, wir haben sie endlich, nachdem ein Privatmann ein bisschen mit KI rumgespielt hat.
Ich sag ja, privat vor Staat, ne?
Ja. Ey, sowas, das hat mich richtig angekotzt, als ich das erfahren habe.
Ja.
Also, wild.
Ja. Ja gut, was heißt angekotzt? Das ist ja eigentlich
üblich. Das ist ja Standard.
Das ist Standard. Ja. Also es ist ja, ich glaube, man ist in diesen Kreisen schon so eng miteinander, dass man sich eben auch entsprechend versorgt. Das ist ja nichts anderes als das, dass man, ich weiß es nicht, 100 Milliarden in den Kampf gegen rechts steckt, damit irgendwelche Leute dann eben eine Beschäftigung haben,
mhm,
aber wirklich eine, naja, Beschäftigung, ein Auskommen haben, ja. Also, ne, das, ich meine, was machst du mit, ich sag mal, wohin fließen denn diese Fördergelder? Werden für 1 Milliarde Sticker gedruckt? Nein.
Nee, das du wirst, Personalkosten.
Das Personal- und Bürokosten.
Genau.
Ja, und dann hast du noch 100 Euro übrig, davon machst du da mal hier und da mal, weiß ich nicht, eine Sticker-Aktion, dann machst du hier und da mal irgendetwas, um überhaupt so zu wirken, als würde man etwas tun.
Hier, ja, diese Hotline, die eingerichtet, ja, haben für Verschwörungstheorie-Opfer. Mhm. Junge, wie viele haben die beraten in 2 Jahren? 3 Leute oder so? Oder 9? Ey, keine Ahnung, lass es 27 sein. Aber die haben 2 Jahre lang dieses Büro da, mhm, betrieben,
ja,
und Millionen in den Hals geschmissen, mhm, gekriegt, oder Hunderttausende, und haben irgendwie 2, 3 Leute irgendwie beraten.
Mhm.
Also, das ist einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für irgendwelche Linksextremisten.
Ja, das
ist nichts anderes ist das.
Exakt dasselbe ist es ja auch mit diesen Gender Studies.
Mhm.
Ja, wenn du dir mal den Bevölkerungsanteil anguckst, wie groß der eigentlich ist, der jetzt über so eine Transition nachdenkt, ja, das ist ja verschwindend gering. Das ist ja im Nullkomma-Bereich.
Mhm.
So, natürlich spielt das ja gar keine Rolle. Ich meine, wie viel Professoren gibt es in dem Bereich?
Ach, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. 1 Million, 1000, ich weiß es nicht. Es gibt ja unfassbar viele Professuren, und ich glaube, es gibt fast mehr Professuren, als es Leute gibt, die tatsächlich so eine Geschlechtsumwandlung haben vornehmen lassen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Oder zumindest kommt auf jeden Professor, weiß ich nicht, höchstens so eine Handvoll. Ich weiß es nicht. Aber es spielt ja keine Rolle. Hauptsache ist, okay, wir haben das Geld der Steuerzahler und wir statten unsere Leute damit,
mhm,
aus, ja, da, wo es gut aufgehoben ist, ja. Und ja, das muss man unseren Mitbürgern immer und immer wieder vor Augen halten, wofür ihr Geld überhaupt ausgegeben wird. Es ist ihr Geld, ja. So, und ja.
Furchtbar.
Ja, wobei, so furchtbar finde ich es gar nicht mehr. Es ist ja auch unterhaltsam. Ich meine, wenn ich mir denke.
Unterhaltsam wie ein Schlümpfe-Video.
Wie ein Schlümpfe-Video, das ist auch wieder AfD.
Ne? Ja.
Da hat ja hier ich finde sowas auch immer total toll. Ne? Also solche Nachrichten, die machen dann, die werden dann irgendwo in einem alternativen Medium gepostet. Ja, hier ist es jetzt die junge Freiheit.
Mhm.
Und dann macht es dann eben über diese Kanäle, über die sozialen Medien, macht das dann eigentlich wirklich tatsächlich die Runde. Ja, also hat dann eine ähnliche Reichweite wie, ich weiß nicht, die Tagesschau. So, und da geht es jetzt, vielleicht haben sie es ja mitgekriegt, die junge Freiheit hat berichtet, in Mecklenburg-Vorpommern wird ein 16-jähriges Mädchen vor den Augen ihrer Mitschüler plötzlich von 3 Polizisten aus dem Unterricht geholt. Das Vergehen, sie sagte auf TikTok, dass Deutschland ihre Heimat sei und nicht nur ein Ort auf der Landkarte. Denunziert wird die Schülerin vom eigenen Direktor. Und außerdem soll sie behauptet haben, dass, beziehungsweise die Frage gestellt haben, was haben Deutschland und die Schlümpfe gemein? Beides ist blau. Ja. Also offenkundig handelt es sich bei dieser jungen Dame um eine AfD-Anhängerin. So, und ja, was sich hier der Staat wieder herausgenommen hat, das ist
unfassbar, einfach.
Einfach unfassbar.
Also der Schuldirektor soll, mhm, sie wohl aufgrund eines Hinweises einer Lehrerin angezeigt haben. Mhm. Und daraufhin kam die Polizei in die Schulklasse, mhm, hat die mitgenommen ins Direktoriat, mhm, und mit der da mal drüber gesprochen, so, hat aber dann keine Schuld befinden können.
Mhm.
Ja, also da war ja nichts. Also da war nix, seit wann ist es jetzt verfassungsfeindlich zu sagen, Deutschland ist mehr als nur ein Ort, Deutschland ist meine Heimat und dann irgendwie so ein lustiges Schlümpfe-Vergleich irgendwie.
Man hat,
also sorry, dafür reitet die Staatsmacht an. Mhm. Ja, die kommen in die Schule, stellen diese Schülerin bloß und auf Nachfrage, Apollo News hatte nochmal nachgefragt. Er äußert sich einfach nicht dazu. Weißt du, hält aber gleichzeitig oder plant gleichzeitig so ein Demokratie-Leben-Projekt. Ja?
Ja.
Also da weißt du ganz genau, okay, das ist einfach ein fucking Denunziant. Und wenn du dann auch noch, wenn du dir mal überlegst, die Polizei kommt dafür. Mhm. Ja, also, keine Ahnung, wenn ich eine Anzeige stelle, muss ich ja sagen, was ich anzeige, so, was diese Person getan haben muss. So. Und dann muss doch die Polizei schon feststellen, okay, ja, Deutschland ist mehr als ein Ort, ja, okay, alles klar, Deutschland und Schlümpfe sind blau, ja, okay, was ist daran jetzt verfassungsfeindlich? Was soll jetzt genau die Straftat sein, die diese Frau oder dieses Mädchen begangen hat? So, ich würde nicht mal aufstehen für so einen Scheiß.
Mhm. Ich würde vielleicht so eine Gegenanzeige schreiben nach dem Motto, so, sie haben unsere Zeit geraubt. Ja,
Missbrauch von Notrufen.
Missbrauch von Notrufen. Ja, also das wäre es eigentlich gewesen. Ich meine, ich glaube, in dem Artikel wird ja auch noch erwähnt, dass zwar nichts vorliegt, aber dass eine Gefährderansprache gehalten worden ist, also vor dieser jungen Dame. Die
soll mir mal eine Gefährderansprache
halten. Das wäre so cool.
Ich hätte Bock drauf, die sollen es direkt beide nehmen. Hier, so. Können die ins Dachtheken-Duett kommen und uns die Gefährderansprache
geben? Genau, das wäre so. Stell mal vor, die Tür geht auf und dann kommen da so Polizisten rein und halten eine Gefährderansprache.
Was ich gerade gesagt habe, das ist aber irgendwie nicht so gut.
Sie delegitimieren den Staat. Das ist verfassungsfeindlich. Zwar noch nicht verboten, aber Vorsicht, Vorsicht. Ne?
Falls das jetzt irgendein Polizist sieht, braucht nicht vorbeikommen, wir wissen das.
Das ja, wir gefährden. Mehr oder weniger bewusst. Ja, ich kann mir auch nur vorstellen, also ich schätze mal, jeder normale Polizist, der nicht gerade komplett gehirngewaschen ist, der hätte sich seinen Teil dabei auch schon gedacht. Ja. So, und ich denke mal, wir wissen ja alle, dass eben in diesen entsprechenden Behörden die Führungsposten auch nach Parteibuch ausgewählt werden. Und da wird es, ich könnte es mir so vorstellen, da wird es wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Vorgespräch gegeben haben nach dem Motto, hör mal, du Polizeichef, Rudi, wir kennen uns ja vom linken Stammtisch oder SPD-Stammtisch, schick doch mal ein paar von deinen Jungs vorbei, die sollen hier mal Rabatz machen. Ne? Du siehst ja, ich glaube wirklich, dass das dass diese Zersetzungsmethoden, die hier zum
das ist schon Einsatz kommen, ne?
Das ist krass. Ja. Das ist aber, ich sag auch, das ist schon anhand dieser Lächerlichkeit dieser Nachricht, ja, einen derartigen Popanz zu veranstalten. Da muss ich auch wieder sagen, das sind sehr, sehr gute Zeichen. Das sind absolut herausragende Zeichen. Das sind, das macht wirklich deutlich, dass hier tatsächlich Angst, der Motivator ist, so ein Quatsch zu veranstalten. Also weil man hat ja nichts mehr. Man hat wirklich kaum mehr was in der Hand, überhaupt nichts. Komm, machen wir mal eine Demokratie-Leben-Veranstaltung und lass uns mal hier so einen Skandal inszenieren oder sowas. Also wo schlicht und ergreifend geahnt wird, okay, hier scheint sich tatsächlich was im Umbruch zu befinden. Und wenn das so weitergeht, ja, dann ist, weiß ich nicht, meine finanzielle Zukunft, mein finanzielles Auskommen vielleicht demnächst ja doch gefährdet. Du musst dir mal vorstellen, dass diese ganzen im Juni, ne, finden ja überall Kommunalwahlen statt. So, und im Herbst dann eben auch entsprechende Landtagswahlen. Und dann wird sich natürlich auch, da werden sich die Machtverhältnisse entsprechend verschieben. Und dann wird es eben für solche, ich sag mal, bis jetzt noch systemtreuen Beamten vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwieriger. Ja, also die machen sich vielleicht tatsächlich wirklich jetzt gerade so in die Hose, ahnen, was da kommt. Und Was ja interessant ist, das betrifft übrigens nicht nur den Osten, sondern auch den Westen. Mhm. In, ich weiß nicht, paar Umfragen, also in so Schülerumfragen, da ist die AfD bei 16-Jährigen, bei jetzt den kommenden, bei der kommenden Wählergeneration, da ist die ganz weit vorne. Und zwar jenseits von Gut und Böse. Also ich glaube, in den östlichen Bundesländern, da ist das schon deutlich über 40%. Mhm. Und hier im Westen ist es tatsächlich auch so, dass hier die jungen Leute da auch, ich sag mal, tendenziell mehr AfD-Wähler, also mehr die AfD ja, wählen würden, als jetzt beispielsweise die Grünen. Mhm. Die Grünen sind bei den jungen Leuten komplett unten durch, ja, und ich glaube, der André und ich hatten auch schon mal drüber gesprochen, es ist ja eigentlich, ja, das Schicksal jeder Generation, dass sie irgendwann einmal von der Jugendgeneration abgelöst wird, ja. Und was wir jetzt gerade haben, ist natürlich, dass, ja, ist also die Generation, die jetzt gewissermaßen an den Hebeln der Macht sitzt, das ist eben eine links-grüne, ja, und das hat sich ja, das ist ja nicht erst seit gestern so, das ist ja nicht erst seit 2021 ja, so, das hat sich ja schon etwas länger durchgezogen. Das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich das ja enorm verfestigt. Also eigentlich schon mit Beginn der 90er Jahre, wo diese, ich sag mal, Anti-Rechts-Bewegung hochgekommen ist und wo dann auch, ich sag mal, der Umweltschutz, dieser Umweltschutzgedanke immer weiter und immer tiefer intensiviert wurde und so weiter. Und es hat sich eben in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt eben dermaßen krass intensiviert, also beziehungsweise dieser Einfluss dieser Generation. Der ist so omnipräsent geworden, dass eben jetzt ganz natürlich, wie das immer ist, die Jugend anfängt zu rebellieren. Mhm. Und die Jugend, die rebelliert eben nicht gegen die Opposition. Totaler Quatsch. Das ist eine Bullshit-Annahme ist, dass die Jugend rebelliert immer gegen die Altvorderen. Ja. Gegen die, die jetzt gerade das Sagen haben. Und ich sag mal, unsere Regierenden, die liefern denen ja auch wirklich jeden Tag jede Menge, naja,
Stoff,
wogegen du aufbegehren kannst. Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, denen ist auch klar, dass Autos eine tolle Sache sind, ja, und die Aussicht darauf, dass sie irgendwann einmal kein Auto mehr fahren können, finden die vielleicht auch nicht so toll. Und ich glaube, viele Jugendliche haben vielleicht auch Problem mit dieser Form von Multikulti, wo sie wirklich Nachteile einstecken müssen, weil es eben hier weil eben die Mittel, die hier vorhanden sind, tatsächlich, ich sag mal, in Migranten fließen, ja, und die eigene Schule, die verkommt, die eigene Schule zerfällt, die eigene Turnhalle ist vielleicht nicht mehr zu gebrauchen, weil da Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Oder auch diese Umweltschutzgeschichte oder dieses Gender-Gaga. Ich kenne das von meinem Neffen und meiner Nichte, das ist bei denen ist kein Thema. Mhm. Also das interessiert die nicht, wo du jetzt gerade auch hier Luisa Neubauer angesprochen hast. Das sind Funktionäre, Schulfunktionäre, also jungen Leute, die hinter ihr stecken. Da gibt es dann so eine Handvoll, die sind dann, weiß ich nicht, irgendwie über Parteien, was weiß ich, gepampert. Ja. Die haben dann, die erfahren dann natürlich auch so entsprechende, ja, wie soll ich sagen? Ja, also die erfahren auf jeden Fall auch so eine gewisse Beachtung. Und ich glaube, wenn du als junger Mensch, als Jugendlicher, wenn Erwachsene auf dich zugehen und dir dann, weiß ich nicht, was weiß ich, vielleicht irgendwelche Karrieren oder sowas in Aussicht stellen, so nach dem Motto, ja komm, mach mal das, das und das, mach mal in deiner Schule hier oder das, so eine Gruppe oder sowas, ne, komm mal hier zur Demo, hör mal, aus dir wird mal was, ne, dann machst du bei mir mal Büroleiter, ne, dann musst du dir keine Gedanken machen, ne, also so, ich schätze mal so oder so ähnlich wird es laufen.
Gut möglich.
Das wäre mal schön, also kennen Sie vielleicht solche Menschen, die uns darüber vielleicht mal berichten wollen? Also ich denke, wir kennen ja mehr oder weniger diese Mechanismen, die da wirken in Parteien und dann eben auch in diesen Vorfeldorganisationen dieser Parteien. Und ich glaube, der ein oder andere junge Mensch, der wird sich davon eben auch beeindrucken lassen. Und das sind dann eben solche Leute wie, keine Ahnung, die wir jetzt gerade sehen, die jetzt gerade erwachsen geworden sind. Was sind das für Gestalten? Ja, die hatten keine andere Möglichkeit, sich irgendwie zu profilieren.
So richtige Anzeigenhauptmeister.
Ja, richtige Anzeigenhauptmeister, ja. Also, wobei, der hat ja jetzt aufs Maul gekriegt, aber da muss ich dem Michael Werner recht geben. Eigentlich müssten wir den Anzeigenhauptmeister feiern.
Ja.
eigentlich müssten wir wirklich dastehen und sagen, hier, Applaus, du hast die Behörden durch dein Tun und dein Wirken komplett gelähmt. Hast dafür gesorgt, dass diese Leute nichts anderes machen konnten, außer irgendwelche Anzeigen zu schreiben und diese Anzeigen dann wieder fallen zu lassen, weil tatsächlich nichts vorgefallen ist. Also er hat durch sein Wirken ja wirklich lähmend gewirkt auf diesen Beamtenapparat, ne?
Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im Jahr zuvor ist in seiner Gemeinde sind 93 Anzeigen bei der Polizei angegangen wegen Verkehrsdelikten. Und als der mit seinem Hobby angefangen hat, über 2000 oder so, ne? Also der scheint da die Behörden richtig zu beschäftigen in seinem kleinen Örtchen da. Das ist großartig.
Das find ich eigentlich richtig gut. Eigentlich müsste man dem Mann wirklich so einen Pokal überreichen und sagen, mach weiter so. Das ist richtig gut, ne? Ja.
Und man muss dazu auch noch sagen, dadurch, dass der die so überflutet, die können gar nicht alles verfolgen. Total viel wird einfach fallen gelassen. Also Michael Werner hatte geschrieben, irgendwie 99% oder so. Und es kommt auch so ungefähr hin. Irgendwer hatte auch die kompletten Zahlen, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber da gehen nur sehr, sehr wenige Anzeigen wirklich durch, die dann auch durchverhandelt werden und wirklich zu einer Strafe kommen. Weil das kostet ja auch alles Geld. Mhm. Ja, also alleine so ein Schreiben rauszuschicken mit dem Tatvorwurf, bla bla bla, da sitzt ja einer 10 Minuten dran. Mhm. So, und dann machst du es mit 4000 Anzeigen im Jahr. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Hast du schon mal die eine oder andere Vollzeitstelle gerechtfertigt, ne? Finde ich jetzt nicht schlecht. Also wie gesagt, also an dieser Stelle ein hier fettes Herz an den Anzeigenhauptmeister. Ja. Mach weiter so, wir stehen hinter dir. Ja.
Ich liebe die Demokratie.
Apropos, wir haben ja gerade haben wir ja noch über die AfD gesprochen und über die Umfragen. Und das fand ich, das ist, also ich glaube, wir nähern uns ja wieder mal den 1,5 Stunden, ne? Ja, die Überlänge ist das neue Normal. Finden wir uns damit ab. Ich fand das ja so geil. Das hat jetzt auch wieder die Runde gemacht. Auch wieder in der alternativen Realität. Ja. Nicht so sehr im Mainstream. Aber das ist schon Klops, ne? Das hier, was hat hier, wer hat das jetzt, war das News oder Apollo?
Ich hab's bei Apollo News gefunden. Ja.
War das aber News oder Apollo? Ich hab's bei Apollo News
gefunden. Ja, stimmt, ja, lol. Warum heißen alle irgendwas mit News?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber hier die 10.000 Befragten wählten die AfD 22,3% auf den ersten Platz. Und zwar hat man da in einem, das war so ein Männermagazin für Homosexuelle,
ja,
10.000 Leute befragt, 10.000 Leser befragt und die haben eben, wie gesagt, mehrheitlich angegeben, also relativ mehrheitlich angegeben, die AfD zu wählen mit 22,3%, gefolgt von der CDU mit 20,6% so und der Rest verteilte sich dann eben auf Linke, Grüne, SPD und FDP und es ist schon, eigentlich ist das eine erwartbare Entwicklung.
Ja. Eine unerwartete Konsequenz, wie wir es ironisch immer nennen.
So ungefähr, ja. Ja, man denkt dann ja automatisch hier an, wie heißt da, die Synchronstimme von Kung Fu Panda, Happe Kerkeling. Happe Kerkeling, genau, richtig. Ja. Der ja, ich weiß, hat ja nicht vor.
Er hat vor kurzem hat er sich, glaube ich, geäußert, dass die AfD doch irgendwie verboten gehöre oder sowas. Ne?
Tränenreich. Und da muss man natürlich auch wirklich hier sich vor Augen führen, wie sich dieser Typ, ja, wie der sich inszeniert, ja, also ganz furchtbar, also ich meine, im Prinzip macht er ja nichts mehr, außer Synchronsprecher, keine Ahnung, also von dem war ja jetzt wirklich eher lang nichts mehr zu hören, jetzt wieder seine Synchronstimme bei Kung Fu Panda, aber du hast den halt irgendwo nicht mehr auf der Leinwand gesehen, nicht mehr so im öffentlichen Leben. So, und jetzt ist er wieder da und ist natürlich ganz groß und ganz fett dabei hier im Kampf gegen rechts und hast ihn nicht gesehen. Und da hat er doch vor einiger Zeit hat er doch so ein Interview gegeben, wo er dann gesagt hat, ja, hier in Berlin fühle ich mich nicht mehr sicher.
Ja, so. Warum? Wegen den ganzen AfD-Lern, die da rumrennen?
Ja, das ist, also, ich meine, das ist genau dieser Bullshit, ja. Den wir da vorhin schon gehört haben, das ist genau dieselbe Qualität von Unsinn. Ja. Ja, da sagt jemand, ja, ich fühle mich in Berlin nicht mehr sicher, Kampf gegen rechts. Muss intensiviert werden. Ich meine, er weiß es doch genau. Er weiß hundertprozentig genau, warum es für ihn in Berlin jetzt gerade eher unerträglich ist. Da gibt es eben gewisse Menschen aus vielleicht anderen Kulturkreisen, die es mit seiner Sexualität, mit seiner sexuellen Präferenz nicht ganz so gut meinen und ja, und eigentlich weiß das jeder.
Ja.
Eigentlich weiß das jeder. Und vor allen Dingen diejenigen...
Ist das nur die Werbetrommel rühren oder da ist dann wieder die Frage, glaubt er wirklich, dass die AfD irgendwie böse ist? Oder ist das wieder nur in so linken, kulturschaffenden Kreisen? Also hat er sich informiert oder hat er nur die Propaganda gefressen und spricht mit seinen Freunden, die 24/7 sagen, böse, böse, böse? Also... Ist er überzeugt davon? Ich weiß es nicht. Also ich meine...
Alice Weidel hat eine Frau. Ich glaube, das wird er mitgekriegt haben.
Ja.
Also wie...
Ja, aber gut, das ist ja keine Ausrede, keine Ahnung.
Weiß
ich nicht. Nee, keine Ahnung.
Alice Weidel, selber homosexuell,
ja.
Parteivorsitzende.
Also ich sag ja nicht, dass die AfD irgendwie schwulen oder feindlich ist oder homophob. Nee, Ahnung.
Ich meine...
Guck mal, das läuft doch in linken Kreisen mit der Argumentation so ab. Ja, guck mal, die haben die als Quotenfrau und auch noch Quotenhomosexuelle direkt in einer Person. Und guck mal, die soll ja genau das Bild vermitteln, dass sie nicht homophob sind. Mhm. Nur mit der. Mhm. So, das ist ja deren Argumentation. Und ich glaube, keine Ahnung, vielleicht hängt er
daran. Meinst du, der glaubt da dran?
Ich weiß es
nicht. Glaubst du denn?
So linke Künstlerkreise, kann ich mir vorstellen, die sind nicht besonders differenziert und informiert. Ja,
aber also. ich meine, da kannst du im Elfenbeinturm leben, wie du willst, aber du wirst doch auch im Elfenbeinturm hier und da mal diese Nachrichten mitkriegen, die Menschen bewegen. Und da ist eben doch relativ selten von AfDlern die Rede, die jetzt auf homosexuelle Pärchen eingeschlagen haben. Ich denke auch so ein Happe Kerkeling, das ist immer die Frage so. Irgendwann einmal, weiß ich nicht, vielleicht wird er ja irgendwann mal bekehrt und dann müsste er uns es persönlich sagen, ob er, ne, es ist ja immer so nach dem Krieg, es ist ja so, dass die Leute dann, ich sag mal so, in die Selbstreflexion kommen und dann vielleicht auch ihre eigenen Gedanken ergründen, wieso die was, wann, warum gemacht haben in der damaligen Zeit vor dem Zusammenbruch. Und man kann nur darauf hoffen und man kann nur darauf warten, dass dieser gesamtgesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Zusammenbruch dann auch so eine Zeit danach kreieren wird. Er wird, indem die Werte von heute, diese propagierten Werte von heute, keinerlei Gültigkeit mehr haben werden. Die haben ja auch keinen Bestand. Die stehen ja auf
schon keinen Bestand, ja.
Tönernen Füßen. Da ist nur Propaganda, was den ganzen Quatsch aufrecht erhält. Und wenn das einmal wegfällt, das wird wegfallen durch einen Systemzusammenbruch, dann ist davon nichts mehr übrig. Mhm. Ja, und dann ist dann die Frage so, ja, wie denkt dann jemand, der das öffentlich vertreten hat? Bleibt er dann so Fundamentalist und wird dann immer noch sagen, ja, hier damals unter XY war nicht alles schlecht, oder wird er dann sagen, okay, das und das und das hat damals gegolten und ich wollte ja irgendwie auch noch Geld verdienen und für mich als Künstler war es damals in dieser Republik einfach nicht anders möglich. Ich musste mich öffentlich bekennen zu diesem...
Weiß ich nicht.
Ich glaube wirklich, dass das, ich weiß nicht, es hat schon sowas Rituelles. Also, dass so Künstler, gerade Künstler, sich für so einen Quatsch.
Die leben in der Bubble, die leben im Elfenbeinturm, die kriegen gar nicht mit, was draußen auf der Straße
passiert. Aber das
meine ich. Ein Harpe Kerkeling bekommt ja überhaupt nicht mit, was seinen schwulen Mitmännern sonst so in der Realität passiert, weil die nicht seine Realität leben. Die leben nicht in Luxusvillen mit Sicherheitsdienst. Weiß ich nicht, ob er das tut, aber...
Ja, ich glaube nicht.
Nee. Aber die leben nicht in den Verhältnissen. Die bewegen sich nicht in diesen Verhältnissen. In den Kreisen, in denen sich ein Harpe Kerkeling bewegt, wird er wahrscheinlich die letzten 40 Jahre nicht einen homophoben Spruch abbekommen haben. So, jetzt mal außerhalb, ne? Klar, aber innerhalb der Bubble, in der er sich bewegt, ist das seit 30, 40 Jahren, ist es mehr oder weniger.
Ja, aber das habe ich doch gerade, ne, gesagt. Also ich glaube, auch davon kriegt der mit. Also der weiß, glaube ich, das ist die große Frage. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass, ja, wenn Harpe Kerkeling auch nur so einigermaßen halbwegs informiert ist, dann wird sich auch bei ihm die Erkenntnis durchgesetzt haben, dass die Gefahr vielleicht nicht zwingend von AfD-Lern kommt, sondern aus einer völlig anderen Ecke. So, und ich sag mal hier, dafür spricht ja auch dieses Umfrageergebnis.
Ja.
Ja, das ist ja, ne, wenn du dir das jetzt mal vor Augen führst, das ist ja überdurchschnittlich hoch, verglichen mit dem
CDU und AfD zusammen 42-43%.
Ja, und die AfD halt ganz vorne.
Konservative, die wählen Konservative.
Ja.
Also das hätte mir auch vor 15 Jahren keiner sagen können, dass irgendwie die Schwulen hauptsächlich konservativ, also was heißt hauptsächlich, ja, aber
wobei,
Wahnsinn.
Ich sag mal, ich kenne tatsächlich überdurchschnittlich viele homosexuelle Libertäre. Mhm. Das ist mir mal aufgefallen.
Macht auch irgendwie Sinn.
Ja, absolut. Ne? Also das war ja tatsächlich so. Ich bin, ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr, bevor ich in die PDV gekommen bin, da habe ich hier und da mal einen homosexuellen Menschen kennengelernt. Mhm. Also ob eine Lesbe oder einen Schwulen. Das war aber dann doch eher so die Ausnahme. Das war dann immer so was in Anführungsstrichen Besonderes. Kaum war ich in der PDV, da hatte ich bestimmt, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 schwule Männer, die ich dann da kennengelernt habe. Und alle durchweg libertär, freiheitlich und so weiter. Und das Witzige bei der Sache ist, das sind dann auch solche Leute, die sich ganz anders, als es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, die definieren sich eben nicht durch ihre Sexualität, also gar nicht. Also kommt bei denen nie zur Ansprache. Also das ist, also mit denen ich mich unterhalten habe, da war das nie ein Thema, was irgendwie Einfluss hatte auf ihre politische Gesinnung. Mhm. Ja, also das war nie so, dass die.
Wobei so ein Ehe für alle Ding war, glaube ich, schon für viele.
Das hat mich nicht interessiert.
Nee. Also die du kennst, wahrscheinlich.
Ja, aber
ich kann mir schon vorstellen, dass es auch viele Homosexuelle gibt, die auch sich gefreut haben, jetzt endlich heiraten zu können und so.
Ja, ne? Ich sag mal, heiraten, das ist immer so eine Sache. Heiraten. Das hier, der libertäre Ex-Freund von meiner Frau, der hat sich ja auch verheiratet. Mhm. Damals auf einer libertären Veranstaltung mit einem, in Anführungsstrichen, libertären Priester. Der war gar kein Priester, das war einfach nur so eine Figur aus der libertären Bubble. Mhm. Die haben aber trotzdem so eine Hochzeitszeremonie gemacht und sich dann, ich glaube, in irgendeine Blockchain eingetragen. Also ihre Ehe wurde dann in einer Blockchain verewigt, verstehst du?
Und ist viel geiler als eine staatliche Ehe.
Hundertprozentig. Ne? Also das ist, also hier, ich habe ja, wir haben das ja damals so gemacht, also meine Frau und ich haben ja damals geheiratet. Wir wollten heiraten, natürlich, aber wir haben auch geheiratet, um damals die zweiten libertären Kulturtage stattfinden zu lassen. So, und also ich denke da halt auch immer drüber nach, so, also welche unterschiedlichen Möglichkeiten es doch gibt, sich zu verheiraten. Klar, steuerliche Vorteile sind das eine. Find ich jetzt auch gar nicht so, also ich weiß gar nicht, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Also dass man deswegen heiratet, wegen steuerlicher Vorteile, ne? Das ist einfach.
Ich würde es nur deswegen machen.
Ja, also ich sag mal, es ist, ja, aber es ist auch irgendwie so, da siehst du mal wieder hier der Staat, wie omnipräsent er ist und wie tief er schon drin ist in unseren Existenzen, dass man sich darüber überhaupt Gedanken macht, so heiraten, ja, nein, steuern, ja, nein, vielleicht mehr, weniger, ne? Also, du weißt, was ich meine, dass das überhaupt ein Argument ist, das ist ja schon erschreckend und auch daran haben wir uns gewohnt. Aber wie gesagt, also wir sehen jetzt, anhand dieses Umfrageergebnisses, bei denen hat es dann jetzt wohl, bei denen sage ich jetzt mal, bei diesen schwulen Menschen hat es jetzt, homosexuellen Menschen hat es jetzt ja auch Klick gemacht. Sie sehen die Probleme ja auch, trotz der ganzen, ja, ich sag mal, Gegenpropaganda. Und da werden dann Entscheidungen gefällt. Ja, das sind ja keine sind ja genauso intelligent wie jeder andere Mensch auch, oder genauso unintelligent wie jeder andere Mensch auch. Und ja, so ein Harpe Kerkeling.
Ich hatte nur gewundert, also wenn man das so von früher mitbekommen hat, ja, die Konservativen waren eher so, ne, die Spießigen, die ja, wollten das nicht mit den Schwulen, die wollten auch eigentlich die Ehe für alle nicht und bla. Und, ne, und man war eher so, keine Ahnung, also ich bin jetzt kein Schwuler, aber ich hatte das Gefühl, man war eher abgeneigt von den konservativen Parteien. Ja, ja. Und heute sind es halt genau die konservativen Parteien, die sagen,
ja, gut.
Es wird gerade völlig übertrieben und die Migration sorgt ebenfalls noch dafür, dass gerade diese Zielgruppe jetzt gerade Probleme bekommt.
Ja, aber da hat sich, da muss ich jetzt sagen, da hat sich ja wirklich schon in den letzten 20 Jahren eine Menge getan.
Ja, da hat sich viel gedreht, ja.
In den, du musst dir nochmal so vor Augen führen, also in den 90er Jahren, da wäre das, glaube ich, noch denkbar gewesen, dass jemand aufgrund seiner Homosexualität seinen Posten räumt, also ja, aus dem Parlament fliegt. Da hat es, ich glaube,
da hat sich wirklich viel getan. Ne?
Klaus Wowereit, dem wollte man ja auch irgendwie so einen Strick daraus drehen, dass er homosexuell ist, und jemand wollte das damals leaken, veröffentlichen, und dann hat er doch selber so nach vorne geprescht und hat dann diese denkwürdige Rede gehalten, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und dann war das Thema da gegessen, und das hat dann, glaube ich, nochmal jemand mit diesem Ole von Beust in Hamburg versucht. Ich glaube, so einer, Gott, wer war das nochmal? Egal, also man hat das dann hier und da nochmal so versucht, und dann war das Thema schon gegessen. Dann hast du auch festgestellt, oh, in der CDU sind ja offenkundig auch Homosexuelle. Jens Spahn, wie lange ist der in der CDU aktiv? Auch bekennt homosexuell und. Ne? Also das ist, glaube ich, längst kein Thema mehr. Also ob jemand konservativ ist oder sozialistisch oder weiß ich nicht was, also das spielt schon längst keine allzu große Rolle mehr. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Harpe Kerkeling, lebt er in seiner Bubble? Ja, nein. Also ich vermute, wenn man sich das so vor Augen führt, die Medien, die sind hier wirklich bemüht, derartige rituelle Veranstaltungen zu veranstalten. Also ich meine damit wirklich, es scheint wirklich so eine Art Ritus zu sein, dass sich eben gerade Prominente, gerade solche in Anführungsstrichen Heldenfiguren, ja, die haben schon mal eine ganz andere Außenwirkung als irgend so ein Politiker. So ein Prominenter, mit dem verbindest du Emotionen, den magst du, den liebst du, den verehrst du, dem hängst du an, ja. Und wenn so jemand, also der so viele Emotionen auf sich bindet, eben eine gewisse Botschaft von sich gibt, dann hat die doch deutlich mehr Anklang, als wenn das jetzt ein Politiker tut. So, und deswegen diese Rituale, die werden, glaube ich, exakt deswegen bewusst inszeniert. Und diese Promis, die werden auch ausgesucht, denen sagt man, du machst das jetzt bitte, sonst hier die nächste Rolle kriegst du dann nicht.
Ah, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, dass die wissen das einfach für sich selber.
Meinst
du? Also die werden nicht ausgesucht, die wissen das für sich selber, dass sie sich jetzt hier konform verhalten müssen.
Ganz genau, ja, also das war jetzt auch nur etwas überspitzt formuliert, ne? Ja. Boah, wieder die anderthalb Überlänge. Stunden gesprengt. Ja.
Ich habe eben noch gesagt, unter eine Stunde kriegen wir hin.
Ja.
Ja. So, während du etwas naschst, werde ich ein Zitat aus dem hervorragenden Buch Freiheitsfunken von Roland Bader, das sind beide Bände, Freiheitsfunken 1 und 2 in einem Buch, heraussuchen. Nicht zu lang, weil ich kann ja nicht so gut lesen. ungedecktes Papiergeld ist das großartigste Werkzeug der Ausbeutung, das die Herrschenden jemals erfunden haben. Das ist übrigens genau auf der Seite, wo ich auch das letzte Zitat her habe, deswegen gehe ich nochmal auf eine andere. Wenn der Mensch sich selbst zur letzten Instanz erklärt, so ist das Hybris und infantile Selbstüberschätzung.
Wo wir gerade von den Grünen sprachen.
Ja, genau, wo wir gerade von den Grünen sprachen. Wie gesagt, Freiheitsfunke, bei uns zu bestellen. Und ansonsten, wenn Sie etwas über Bier und Freiheit wissen möchten, hätte ich hier Freibier von Helge Pahl. Ich weiß gar nicht, da könnte man jetzt wahrscheinlich keine Kolumne als Zitat vorlesen. Ne? Das wäre dem auch nicht würdig, das wäre dem Roland Bader auch nicht würdig, das hier in Kurzform abzuhaken. Aber ja.
Ja, es ist, wie gesagt, wundervolles Buch mit vielen wundervollen Beiträgen, die Helge Pahl uns in den letzten Jahren geliefert hat. In seiner Bierkolumne. Ja, und ansonsten.
Du noch mehr Haare hast als ich.
Ja, ich habe mehr Haare als der werte Kollege Kloll und deswegen schwöre ich auf eigentümlich frei das Shampoo. Einblendung jetzt. Wir haben eine ganze Produktserie, damit sie so riechen wie wir. Ja, hier das Shampoo, das können sich sogar Damen bestellen. Damen mit Damenbart können.
Conchita-Wurst quasi.
Conchita-Wurst. Ja, dann gibt es noch eigentümlich frei. Das Bartöl, wirklich ganz herausragender Stoff. Ich würde es trinken, wenn es nicht so ölig wäre.
Und jetzt fangen wir hier an, Quatsch zu labern.
Nein, das ist ja das hier. Eigentümlich frei, das Rasierwasser, ja, das ist eher was für den André Lichtschlag, der ja viel Hautfläche am Kopf
und im Gesicht hat.
Er schwört darauf. Ja, also meine Damen und Herren, wenn Sie wissen wollen, wie wir riechen, nach dem Duschen oder nach dem
oder während des
Dachtheken-Duells. Während des Dachtheken-Duells und Sie uns irgendwie unterstützen wollen, dann bestellen Sie eines oder mehrere dieser Pflegeprodukte aus unserer Serie. Ja, und was haben wir noch? Ja, ansonsten, wie gesagt, Sie wissen ja dieses
Format. Die Konferenz haben wir beim letzten Mal vergessen.
Stimmt. Meine Damen und Herren, die nächste Konferenz von Eigentümlich frei
steht an.
Steht an. Und
ich habe kein Datum.
Du? 15. bis 17. November, natürlich. Vom 15. bis zum 17. November findet die nächste EF-Konferenz auf Usedom statt. Dann auch wieder mit hochkarätigen Rednern und dieses Mal auch wieder mit einem Jungautorenwettbewerb und dem Literaturpreis. Also wenn Sie über 30 Jahre alt sind, nehmen Sie gerne teil am Literaturwettbewerb, am libertären Literaturpreis.
Genau.
Blenden wir das jetzt ein, Einblendung jetzt. So, und wenn Sie jünger sind als 30, dann nehmen Sie unbedingt teil an unserem Jungautorenwettbewerb. Es winken ganz herausragende Preise, unter anderem eben auch die kostenlose Teilnahme an dieser EF-Konferenz. Ja, ich glaube, der erste Preis ist eine Unze Gold. Und ja, ich glaube, mit uns dann 4-5 Tage dort auf Usedom zu verbringen, also vorangeht dieser Konferenz dann für die Jungautoren ein Jungautoren-Seminar. Und auch dort wird es hochkarätige Dozenten geben, habe ich mir sagen lassen. Ja, und wie gesagt, falls Sie an dieser Konferenz teilnehmen möchten, das geht jetzt schon, ich glaube, bis Ende April mit Frühbucherrabatt unter ef-magazin.de/konferenz.
Genau.
Ja, Einblendung jetzt.
Brauchst du nicht immer sagen. Es reicht eigentlich, wenn du sagst, wir werden das einblenden, weil ich nach Einblend suche oder wir verlinken das, dann finde ich das auch.
Ich sag aber so gerne Einblendung jetzt.
Das hat letztens auch irgendwer irgendwo gesagt. Irgendwer hat irgendwo, Michael Werner war das bei Super Freedom Bros. Ja, ja, Einblendung jetzt, wie André Lichtschlag sagen würde. Hervorragend, das macht jetzt schon die Runde.
Ja, wundervoll. Ja, und meine Damen und Herren, Sie wissen, hier dieses Format Dachtheken-Duett, das gehört zu den Freiheitsfunken. Freiheitsfunken, das ist unsere Plattform, freiheitsfunken.info. Schauen Sie da vorbei, dort gibt es jede Woche 24, 28, 30 Kolumnen, ich weiß nicht wie viel, jede Menge jedenfalls. Alle sehr lesenswert, alle von hochkarätigen Autoren. Ja, und dort haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, uns, anders als vielleicht durch so einen Kauf, einfach so zu unterstützen durch eine Spende via PayPal, via Bitcoin, via Überweisung, via Kreditkarte, wie auch immer, ja, so.
Eine Sache habe ich noch. mein aktueller Artikel geht über, ich glaube, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, über die Cannabis-Legalisierung. Und da ja einige in den Kommentaren waren, ich hätte da eine sehr abstruse Meinung zu,
ja.
Dass die Justiz sich ja jetzt aufregt. Da bin ich nicht allein, da hat der Strafrechtsanwalt Konstantin Grubwinkler auch was zu gesagt. Mehr dazu in meinem Beitrag heute. Und wo wir schon bei Bitcoin nochmal waren, du hattest übrigens recht. Ich habe mich im Kopf verrechnet, es sind nicht 900 pro Woche, sondern pro Tag.
Ja.
Ich hätte einfach meine Blöcke, die ich pro Tag ausgerechnet habe, mal 6,25 nehmen müssen.
Ah.
Und da wäre alles gut gewesen. Aber
ja, hätten sie letzte Woche investiert, hätten sie jetzt schon 10% plus.
Ja.
So ist es. Ja, ja, meine Damen und Herren. Ja, für mich auch. Für uns war es das, für diese Woche. Wir nähern uns langsam den 2 Stunden.
Ist, ne? Irgendwann 5 Stunden wie bei Jungbrutal Marktrad.
Ja, dann müssen wir jemanden einstellen, der das Video extra hochlädt. Meine Damen und Herren, es war mal wieder ein Fest. Und ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sehen uns entweder morgen bei meinem Wochenausklang oder nächste Woche bei der nächsten Ausgabe des Dachtheken-Duetts. Dann vielleicht wieder mit André Lichtschlag.
Auf jeden Fall.
Wieso?
Und selbst wenn der krank ist, ich hole den zu Hause ab, setze den hier hin.
Wieso? Der macht das doch Spaß oder etwa nicht? Hallo?
Mir macht es schon Spaß, ja. Aber,
ja, aber
es ist halt auch anstrengend, sich mit dem ganzen Bullshit zu beschäftigen.
Ja, was? Ach, ja.
Ist,
ja. Ich merke auch so ein bisschen so mein
Gehirn. Fährt auch runter am Ende.
Ja, am Ende merkt man so richtig, geht so das Gehirn, das will so runterfahren und eigentlich will man schlafen, wie dem auch sei. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie es noch nicht getan haben, und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.